Es ist 17 Uhr, schon leicht nach 17 Uhr. Hier ist der Nordfunk, hier ist der Chaos Computer Club Mainz und heute geht es. Ja, das Thema unserer Sendung, der 28. Nordfunksendung überhaupt, ist der Spam. Und hier im Studio sind
Tanjev,
Carsten
und Martin. Jo, Spam, was wir gerade gehört haben, war der Spam-Song von Monty Python. Das ist der, mit dem das eigentlich anfing, mit Spam.
Vielleicht sollten wir erstmal erklären, was Spam ist. Einige haben unsere Ankündigungen im Web ja schon gelesen, auf unserer Seite. Spam ist ursprünglich, kommt es von Spiced Ham, also gewürzter Schinken. Das ist ein Produkt der amerikanischen Firma irgendwie, wer hat es jetzt im Kopf?
Eiskalt erwischt.
Ja, das ist ja auch nicht mehr. Ich habe mich selber eiskalt erwischt, sozusagen. Jedenfalls.
Wir wollen ja keine Werbung machen hier. So ein Büchsenfleisch, ne?
So ein Büchsenfleisch, genau so. Und das wurde erfunden oder auf den Markt gebracht in den 1920ern. Und dann wurde das auch im Zweiten Weltkrieg eingesetzt von den Amerikanern, um ihre Soldaten quasi durchzufüttern damit. Und wie das so ist, wenn man immer dasselbe kriegt, hieß es irgendwann, das ist ja mal so überflüssig wie Spam, weil das natürlich irgendwann keiner mehr mochte. Und später, als dann das digitale Zeitalter angebrochen war und die ersten 400 oder 600 Leute in der Lage waren, per E-Mail zu kommunizieren.
Ja, noch nicht mehr E-Mail, das war ja noch vor E-Mail, ne?
Das hieß dann noch nicht so.
Das war noch Usenet, das war ja noch.
War es Usenet?
Das war noch Usenet, wo die erste Spam rumging, ja.
Das ist so ähnlich wie E-Mail, oder?
So ähnlich wie E-Mail, ja, doch, war noch ging, vor Internet.
Es ging darum, Nachrichten auszutauschen.
Genau.
Ne? So. Und da hat dann der erste, also DEC, die Firma DEC hat irgendeine Veranstaltung gemacht und dann hat jemand, der dafür werben wollte, sich gedacht, naja, um viele Menschen zu erreichen mit meiner Werbung, da verschicke ich das so einfach mal, also quasi elektronisch, per elektronischer Post im Usenet. Und das fanden, also dann zwar quasi die erste Werbe-E-Mail, die an ganz viele Empfänger ging. Also
genau, wobei ganz viele, das waren damals, glaube ich, 600 oder was in der Größenordnung.
So ungefähr.
Also fast alle, die irgendwie einen Anschluss hatten in der Gegend.
Das, also das Abdeckung 90%. Immerhin. Ja. Und das war dann schon ziemlich viel, so gesehen.
Ja, und andere, das gab schon bei dieser ersten ungefragten Massenmail eine Menge Ärger von Leuten, die das nicht gut fanden, einfach so zugespammt zu werden. Und leider blieb es nicht dabei. Es folgten mehrere Beispiele. Ich habe mal versucht rauszufinden, wann genau das Wort Spam das erste Mal verwendet wurde in Bezug eigentlich auf diese Massen-E-Mail. Aber es ist ein bisschen widersprüchlich. Also es gibt dann verschiedene Anekdoten und wer es angeblich das erste Mal in irgendeinem Forum oder in irgendeinem Usenet-Posting verwendet hat. Und da erzählen die Leute ein bisschen widersprüchliche Geschichten.
Ja, der Begriff selbst kommt ja dann, wie wir eben schon gehört haben, von Monty Python.
Ach ja, genau, der Missing Link zwischen dem Büchsenfleisch und der Massen-E-Mail.
Ja, genau. Und der hat nämlich, das ging in dem Sketch von Monty Python, The Flying Circus, ging es tatsächlich noch um das Büchsenfleisch, nicht um Post.
Ja, können den jetzt hier leider nicht im Radio spielen, aber auf YouTube findet man den, wenn man nach Monty Python und Spam sucht, kann ich empfehlen, großartiger Sketch. Sehr absurd, es geht um ein Café, in dem fast jedes Gericht Spam enthält. Also eigentlich
jedes
und meistens auch mehrfach. Also Spam mit Schinken, Eiern und Spam, Spam mit Spam und Spam und Schinken, Würstchen und Spam.
Genau, und eine Kundin ruft dann immer, I don't like Spam.
Moment mal, das habe ich hier auch mal vorbereitet.
I don't want any Spam!
I don't want any Spam.
Ich glaube, das war verdammt leise. Irgendwie habe ich überhaupt nichts gehört. Nee,
das war schon drin. Ich habe es hier im Kopfhörer gehabt.
Und das Ganze wird noch absurder dadurch, dass während die Diskussion um dieses Menü da sich abspielt, im Hintergrund jede Menge Wikinger sitzen, die dann immer anfangen, dieses Spam-Lied zu singen, was wir hier eingangs gespielt haben. Wonderful Spam, lovely Spam. Und ja, eine Point oder Auflösung oder dergleichen hat das eigentlich nicht, aber es ist trotzdem großartig.
Eigentlich gar nicht.
Und von diesem Wikinger-Chor, der immer Spam, Spam, Spam singt, kam dann halt diese Assoziation, dass diese ungewollten Massennachrichten wie Spam sind, was einem so zugedröhnt wird und was man gar nicht will und einem nur nervt, weil eigentlich...
Ganz genau. Und viele von uns kennen das ja aus leidlicher Erfahrung, dass man eben unerwünschte E-Mail kriegt. Ja, welche E-Mails werden eigentlich überhaupt als Spam eingestuft? Wenn mir jetzt einer eine E-Mail schickt, die ich eigentlich nicht bestellt habe, also ich bestelle ja nicht jede E-Mail, die mir mal irgendjemand schickt.
Ja, also es gibt da teilweise immer so die Business-Diskussionen, wann was genau ab Spam zählt oder was nicht. Da gibt es ein bisschen unterschiedliche Meinungen auch. Die Definition, die mir persönlich am besten gefällt, ist die, wo es heißt, Spam ist eine erstens ungewollte Mail oder Nachricht, Kommunikation in irgendeiner Form, die zweitens von einem Unbekannten kommt, der nämlich nicht persönlich kennt, und drittens, die halt massenhaft verschickt wird. Das sagt jetzt über Inhalte oder sonst so nichts aus. Also manche Definitionen sagen auch, dass es halt Werbung oder was Kommerzielles ist, aber das muss nicht zwangsläufig sein. Also man hat auch durchaus gelegentlich mal politisches oder religiöses Spam oder dergleichen, ja.
Ja, eine Zeit lang gab es dann auch noch Spam, die überhaupt keinen erkennbaren Nutzen mehr hatte. Das waren irgendwelche absurden Texte, die man dazu geschickt bekommen hat.
Genau, also
wo man dann
teilweise
sich nur wunderte, was soll das?
Teilweise hatte ich auch einfach ganz leere Mails, da war überhaupt nichts drin, ja. Wo es dann die Theorie gab, ach, da kommen wir später zu. Ja.
Was zu den Theorien über leere E-Mails?
Ja, die Theorie von den, die Verschwörungstheorien über leere E-Mails. Ja.
Das ist nur, weil du die Fnords noch nicht sehen kannst. Mein Gott.
Ja, siehe Nordfunk 23 zu dem Thema.
Okay. Ja, machen wir nochmal ein kleines Liedchen.
Ja, klar.
Das hier widme ich der Summ- und Sing-Abteilung der Selbsthilfegruppe Anonymer Mate-Süchtiger von gestern Abend. Jaha, das war eine Coverversion von der Titelmelodie von Tetris. Ich sehe auch da so gewisse Parallelen. Bei Tetris ist es ja auch so, dass ständig Sachen von oben runterfallen, wie die Spams ständig in meine Inbox fallen und irgendwann ist einfach alles zu und nichts geht mehr. Ja, wir haben ja schon gehört, dass Spam assoziiert man am ehesten mit E-Mail, aber Spam gab es ja schon, bevor es E-Mail gab und hat nach E-Mail sich auch auf andere Medien ausgebreitet. Was haben wir denn alles?
Ja, also es gibt Spam in allen möglichen Chats. Ja, oder Online-Spielen. Gut, heute kennt man eigentlich nur noch die grafischen Online-Spiele. Die frühen Vorgänge davor nannten sich MUD, Multi-User-Dungeons, die rein textbasiert abliefen.
Ah, ja, ja.
Und
ja.
Es gab halt, da das alles eben rein textbasiert lief, die Möglichkeit, über Textmakros dann halt gleich auf einmal Dutzende von Zeilen mit Müll zu füllen, womit jede sinnvolle Kommunikation vollkommen unterbrochen wurde. Also da ging es auch gar nicht mehr darum, irgendetwas Positives zu erreichen, ja, Werbung zu machen, sonst irgendwas, sondern es war einfach nur nervig.
Ja, einfach andere Leute von der Kommunikation oder vom Spiel abhalten.
Richtig. In den bekannteren Online-Spielen der heutigen Zeit ist das so, dass Spam durchaus, wenn auch in-game, aber wirtschaftliche Aspekte hat. Also es gibt so Makros, die dann alle paar Minuten dann die maßgeblichen Kanäle dann mit irgendwelcher Werbung darüber, dass irgendjemand das und das zu verkaufen hat und dass man das doch kaufen kann zu einem super günstigen irgendwas Preis.
Ja, gibt's nicht so, ich kenne mich da jetzt nicht aus mit diesen 3D-Spielen und so, aber gibt's da nicht eventuell auch so Plakate oder Litfaßsäulen im Spiel, wo dann sozusagen Werbung drauf ist oder so?
Nee, soweit ist es noch nicht. Nee,
doch, das gibt's.
Echt?
Das gibt's schon.
Nicht in deinem Spiel.
Ich weiß, bei Planetside hatten sie es gehabt und ich weiß nicht, ob es bei anderen Spielen auch schon gab. Aber ich weiß, dass es das teilweise schon gab. Aber kann man sich jetzt drüber streiten, ob das Spam ist oder nicht?
Das fände ich aber, das fände ich aber
zumindest. Genervt hat's mich auf jeden Fall.
Das fände ich zumindest witzig. Also realistisch sozusagen, weil in Wiesbadens Straßen hängt ja auch alles voll mit Plakaten und Pizza-Autos und Taxis, wo irgendwelche Werbung draufsteht und.
Ja, also ich fand das eher nervig, weil du fängst an zu spielen, lockst dich in das Spiel ein und denkst, ich bin jetzt hier auf einem fernen Planeten in einer fernen Zukunft und schnappe mir jetzt hier meinen Jagdflieger und meine Lasergewehr und ziehe in den Kampf und bevor du in den Kampf ziehst, gehst du aus der Kaserne raus und dann hängen da die Coca-Cola und Nike-Plakate so ungefähr, ja. Also das hat irgendwie schon so diese Spielwelt, diese Atmosphäre ein bisschen zerstört, ja.
Ja, also ich kannte das, also ich habe das in verschiedenen anderen Spielen gesehen, in denen das Teil des Ambientes waren, also wo die Werbung dann auch ins Spiel passte. Ich habe irgendwann mal durch Zufall irgendwo gelesen, dass die Firma Funcom für ihr inzwischen schon seit ziemlich vielen Jahren auf dem Markt befindliches Online-Spiel Anarchy Online so ein Konzept entwickelt hat, bei dem man eben einen werbefinanzierten Client hat, bei dem dann die Werbetafeln eben nicht mehr die sozusagen Ingame-Werbung für irgendwelche Ingame-Gegenstände hat, sondern wirklich dynamischen Werbekontent dann anzeigt.
Also wenn ich dafür umsonst spielen darf, würde ich das ja okay finden. Wenn ich noch zahle und dann noch Werbung drin habe, das fand ich irgendwie schon reichlich unverschämt.
Ja. Gut, aber wie gesagt, dort gibt's halt auch einfach die Werbung, irgendwelche Leute, die halt die Chatkanäle dann voll müllen mit Zeug, was keine Sau interessiert. Ja, und das wird dort dann auch allgemein so unter Spam dann aufgefasst. Dann raus aus den Spielen und den Chats gibt es halt Spam in Webseiten,
oh,
in
ja.
Blogs jetzt seit neuerem auch, Foren natürlich, ja, also es gibt sozusagen Systeme, die automatisch alle möglichen Foren abfahren, versuchen sich darauf zu registrieren, um dann da halt ihren Müll dann unterzubringen.
Ja, damit, das hat der Nordfunk auch schon, also die
Nord... Also ich habe in den letzten Tagen ungefähr 5 Einträge pro Tag bekommen, mit, also man kann ja auf unserer Seite Kommentare hinterlassen zu unseren Radiosendungen, sowas wie fand ich toll, fand ich doof. Und ich habe mittlerweile 5 E-Mails am Tag, so, ah, da hat jemand versucht, irgendwie was hinzuschreiben. Und das ist dann halt alles so, irgendwas Englisches mit, eure Seite ist ja spitze, klick mal hier.
Ja.
Sowas.
Ja, also mit 5 am Tag geht's noch, aber es fängt an. Und irgendwann wird's dann mehr.
Ich muss mal den Spamfilter neu konfigurieren oder so.
Ja, ja, also meinem privaten Blog habe ich das auch. Und was ich da ganz interessant finde, ist, dass das komischerweise oft auf ältere Postings geht, nicht mehr auf die neuesten.
Also, das ist allerdings wahr, ja. Ja. Ich habe das ja auch jetzt bei unserem Blog, also auf dem Nordfunk-Blog, also auf unserer Seite so eingestellt, dass Sendungen, die oder Einträge, die älter sind als, ich weiß nicht, 7 Tage, glaube ich, muss ich das quasi freigeben in den Kommentar. Das heißt, wenn man da schreibt, dann erscheint das erstmal nicht, sondern ich muss das erst freigeben. Deswegen erscheint die Werbung erstmal gar nicht im Internet, sondern nur in meinem Postfach dann wieder.
Ja. Also, wie gesagt, Blog-Spam, Wiki-Spam, also dass in Wikis über diese Kommentarfunktion dann versucht wird, Werbung reinzubringen, das ist alles noch relativ einfach. Ja, der Link- und Index-Spam, da geht's halt darum, sozusagen durch, also große Suchmaschinen machen ja ein Ranking. Ja, die Seiten, auf die am häufigsten verlinkt wird, landen im Regelfall möglichst also am weitesten vorne.
Mhm. Ja. Die scheinen wichtig. Wenn viele Leute sagen, die Seite ist toll, dann ist die Seite halt wirklich toll.
Genau. Und dann versucht man eben, indem man, was weiß ich, zum Beispiel in möglichst viele Webseiten irgendwo reinspammt, die Adresse der entsprechenden Seite, dass die Seite dann im Page-Ranking dann hochgeht. Ja.
Ja, ist ganz ulkig, dass man jetzt Spam hat, die nicht Menschen, sondern andere Programme als Ziel hat. Die
ja, also indirekt sozusagen, indirekt, da wird dann über Bande gespielt.
Die, die Computer versuchen sich mittlerweile gegenseitig zu veräppeln. Ja,
ja, genau. Und am Ende dann halt auch den User, der dann irgendetwas Sinnvolles sucht und dann auf irgendwelchen komischen Müllseiten landet. Das war ja eine Zeit lang in Google in der Tat ein Problem.
Mhm.
Ja, das haben sie also inzwischen durch entsprechende Algorithmen dann zumindest teilweise eliminiert. Ja, also diese Zeiten, in denen es halt riesige Linkfarmen gab mit Tausenden von virtuellen Servern, mit Seiten, die sich alle gegenseitig verlinkt haben, um dann ihren Müll möglichst gut zu platzieren. Das ist ja Gott sei Dank weg.
Ja, dafür ist halt durch den Blog und Kommentarspam ziemlich ersetzt worden.
Ja.
Also ich habe jetzt gestern noch ein Interview gelesen mit so jemandem, der halt Spam betreibt, so eine Firma hat und sich halt mehr oder weniger anonym hat mal interviewt, das in einer Zeitung. Und der hat halt auch gesagt, naja, früher gab es halt die Linkfarm. Also er nennt das ja nicht Spam, er nennt das ja noch Suchmaschinenoptimierung. Das ist ja so der
ja, genau.
Euphemismus dafür. Er hat halt gesagt, naja gut, das ist halt immer so ein Hin und Her. Früher gab es halt die Linkfarm und als die Suchmaschinen das dann mit ihrem neuen Algorithmus blockiert haben, da sind wir halt jetzt auf die Blogs und so ausgewichen. Also das war quasi so eine Reaktion darauf.
Ja, also letztlich, natürlich wird es immer ein Kampf bleiben, solange man damit wirklich ernsthaft Geld verdienen kann. Wird das auch irgendjemanden geben, der dieses Geld auch wirklich dann sich verdienen will. Ja. Gut, es gibt natürlich auch, ja, da sind wir auch schon ein bisschen wieder im Bereich Gegenmaßnahmen, darauf wollen wir eigentlich später nochmal genauer eingehen. Es gibt noch andere Arten von Spam, Ach, apropos, da fällt mir noch ein zu Webseiten-Spam. Ich habe als ich mir auf die Sendung vorbereitet habe, habe ich eine Seite gefunden. Da ging es um Spam und Spam-Arten, was man dagegen tun kann. Und darunter gab es eine Kommentarfunktion. Und das waren, ich weiß nicht, 2 oder 3 Bildschirmseiten Informationen. Und dann fing diese Kommentarfunktion an. Und dann habe ich etwa 50 Seiten runtergescrollt und dann habe ich aufgehört. Und das war fast ausschließlich Spam, der da drin gepostet war. Mit irgendwelchen Links, ja, mit den üblichen Verdächtigen, was weiß ich, Billen, Vergrößerungen diverser Körperteile, was man halt so braucht. Ja.
Casinos und so. Ah, ich habe da auch irgendwo...
Ich frage mich immer, woher die wissen, dass ich ein Problem mit meinem Körperteil habe.
Aber das ist ja der Witz an Spam, das müssen die ja gar nicht wissen. Weil das so unglaublich billig ist, diesen Spam zu versenden, reicht es, wenn, keine Ahnung, von 10.000 Leuten 1 oder 2 darauf reagieren und irgendwie wieder was zahlen. Und weil eine Mail zu verschicken, das kostet ja fast nichts. Also das ist ja die Kalkulation an der Geschichte, die auch immer wieder aufgeht, erstaunlicherweise. Ja. Aber ich habe da gerade mal, wo wir gerade bei den Inhalten jetzt sind, für was da so gespammt wird, hier eine kleine Statistik, was E-Mail-Spam nach Kategorien sortiert. 25% sind hier ganz einfach als Products mal aufgelistet, also irgendwelche Produkte, welcher Form auch immer. 20% sind Financial, also dieser Aktien-Spam, den man auch manchmal hat. Kaufen Sie jetzt die und die Aktie da. 19% sind Adult, also die ganzen Porno-Seiten-Spams. 9% sind Scams, also Betrügereien, kommen nachher nochmal drauf, diese klassischen nigerianische Masche und was es da alles gibt. Und was dann noch so folgt, ist Health, also die ganzen Medikamente online, kaufen Sie hier Ihre Medikamente online. Und 4% immerhin noch mit Spiritual.
Also religiöser Spam.
Und der Rest ist dann irgendwo unter Other. Aber man sieht da die ganz klar die Favoriten.
Ja.
Die typischen Sachen.
Das deckt sich auch mit meiner persönlichen Erfahrung.
Ja.
Eine Sache, die in Deutschland noch nicht so verbreitet ist, die aber in anderen Ländern schon ein Problem ist, also insbesondere in Japan zum Beispiel, ist Spam over Mobile Phone, also Handy-Spam sozusagen, im Wesentlichen durch SMS-Nachrichten.
Also und in Deutschland schon gelegentlich begegnet, aber noch nicht so als Massenphänomen eben, ja.
Ja, eben. Nee, gar nicht. Bei uns ist es halt wirklich die Ausnahme. Ja.
Das ist auch total teuer bei uns. Ich glaube, SMS ist in Deutschland relativ teuer im internationalen Vergleich.
Das kann sein, ja. Das
offensichtlich scheint das in Japan
super billig zu sein.
Super günstig oder kostenlos zu sein, weil in Japan ist bereits 90% des elektronischen Nachrichtenaufkommens über Mobiltelefone Spam.
Ui. Ja, also das ist übrigens ziemlich die gleiche Zahl, die man auch für E-Mail hört, so. Ja. Also je nachdem, welche Studie man ranzieht, sind so 80-90% aller E-Mails sind Spam.
Also ich habe hier einen Artikel aus der Los Angeles Times, habe ich gefunden, vom Mai 2003. Und da haben die geschrieben, dass AOL, die ja relativ viele Kunden haben, war ja früher noch ein bisschen bekannter, als das heute ist, die hatten im Januar 2003 über 50% ihrer E-Mails Spam. Also über 50% aller E-Mails, die durchgeleitet haben, war Spam.
Und jetzt ist es
im März waren es schon über 70 und im Mai 2003, muss man sich vorstellen, waren es über 80%. Und ich glaube kaum, dass es weniger geworden ist.
Also weil es ein AOL ja selbst ganz böse Spammer. Also mit diesen blöden CDs von denen im Briefkasten, das ist ja auch eine Art von Spam.
Das ist auch eine Art von Spam, richtig. Die haben es verdient, meinst du?
Das meine ich nicht, nee.
Ich meine, das sind ja die Kunden, die die Spam kriegen, nicht AOL selbst. Und genau. Und im Mai 2003 habe ich hier eine konkrete Zahl, 2,5 Billionen unerwünschte E-Mails pro Tag haben die da durchgesetzt.
Moment, ist das englischer Text? Billions oder Milliards?
Billions,
das sind nämlich Milliarden.
Milliarden.
Genau, das ist ja dieser beliebte Fehler, ne, von Deutschland.
Dann habe ich denselben Fehler gemacht wie die Amis, als die irgendwie metrische Maße und
Es gibt noch eine weitere Variante an Telefon- oder Handyspam, sind sogenannte Ping-Anrufe. Ja, da ruft jemand an, legt aber praktisch sofort wieder auf. Das heißt, man hat überhaupt gar keine Chance, dran zu gehen. Und viele, oder anfangs haben das wohl zumindest eine ganze Reihe Leute gemacht, die haben dann zurückgerufen und das waren dann Anrufe von irgendwelchen teuren Mehrwertnummern, bei denen dann der Angerufene dann mitkassiert hat. Ja, also da hat man dann, im Prinzip dann auf diese Weise gelinkt worden.
Und dann gibt's noch die Hallo, Sie haben gewonnen.
Anrufe. Das ist der klassische Telefonspam.
Ja, kostet mich ja nichts, zumindest.
In Deutschland gibt es ja sozusagen zwei Arten von unerwünschten Anrufen. Ja, das eine sind irgendwelche Leute, die anrufen, ja, die vorgeben, irgendwie Marktforschung zu machen. Ist mir auch schon passiert, ja. nicht nur einmal, das ist mit zigmal passiert, dass irgendwie Leute angerufen haben und mich zu irgendwelchen Themen befragen wollten. Und da läuft üblicherweise so, die befragen einen dann ein paar Minuten und irgendwie zwei Wochen später ruft dann einer an, ja, Sie haben doch bei uns an einer Marktforschung zum Thema so und so, so und so an, teilgenommen und Sie haben da angegeben, dass das und das für Sie interessant wäre. Ich hätte da was, ja. Mhm. Ja, das ist eigentlich auch, also da, im Prinzip Grauzone natürlich. Eigentlich ist das unlauterer Wettbewerb. Die Gerichte werden da auch immer strenger in Deutschland. Aber dazu muss man die Leute erstmal haben. Im Regelfall ist es so, dass die Leute ja ihre Nummer gar nicht rausgeben. Und wenn man dann anfängt, pampig zu werden, dann legen die auf und man hat nichts in der Hand. Ja, da soll jetzt demnächst ja auch, also es wird überlegt, das so zu machen, dass Firmen ihre Telefonnummern überhaupt nicht mehr unterdrücken können. Ja, das heißt, man weiß immer, wer angerufen hat. Ja, weil ich meine, heute hat ja keiner mehr ein Gerät ohne Display. Naja, sagen wir, fast keiner mehr.
Man muss es nicht mehr haben, so, ja. Aber das ist richtig, diese Anrufe, also gerade was Martin sagte mit den automatisierten Anrufen, sie haben gewonnen. Ich habe eine Freundin, die ist über 70 mittlerweile. Und die hat so einen Anruf mal bekommen und die war sehr verunsichert darüber. Also ältere Menschen haben, glaube ich, echt Probleme damit, zu verstehen, dass Computer anrufen können und eine Nachricht auf einem Anrufbeantworter hinterlassen. Die konnte überhaupt nichts damit anfangen und hat sich da viele Gedanken gemacht, so was, wie man jetzt darauf reagieren müsste oder so. Also wo ich jetzt sagen würde, ja, pf, du hast doch eine Löschentaste. Ja. Also ich glaube, das ist dann je nach Benutzergruppe auch wieder noch ganz anders problematisch, außer dass es halt ein bisschen nervt.
Ja gut, das ist halt das Schlimme. Das sind so lauter Angebote, die im Prinzip so in der Grauzone der Legalität operieren. Mhm. Ja, so wie im Prinzip das Geschäftsmodell eines bekannten Fernsehsenders, der mit einer Nummer beginnt und mit live endet. Ja, also dessen Geschäftsmodell kann man eigentlich auch im Wesentlichen als fragwürdig bezeichnen. Ja, ich nehme an, wenn ich noch präziser werde, habe ich demnächst eine Abmahnung von dem Briefkasten.
Ja, diese schönen Call-In-Shows da, ne?
Ja, aber das, also
wenn
ist
Sie unsere Adresse brauchen, nordfunk.cccmz.de.
Ja, aber also es gibt zwar klare gesetzliche Regelungen, aber es gibt auch immer irgendwelche Leute, die da so am Rande entlang schrappen und versuchen dann noch ein bisschen Geld mitzumachen.
Gut, das Problem bei Spam ist ja auch so, die gesetzlichen Regelungen, ja, da wird's halt sehr schnell international, wenn das dann kreuz und quer durchs Netz geht und ein Amerikaner dann über australische Server für eine Firma in China in europäische Adressen bespammt oder so, das ist ja überhaupt nicht irgendwie aufzudröseln oder nachzuverfolgen.
Ja, richtig. Andererseits muss man auch mal sehen, es gibt ja nicht so sehr viele Spammer, also Leute, die sowas verschicken, sondern das sind ja eher weniger.
Ja, das habe ich auch gelesen, das hat mich ein bisschen überrascht, dass es hieß, es sind irgendwie so 80-90% kommen so von den gleichen 20 Leuten, oder ich weiß nicht die genauen Zahlen nicht mehr, aber sowas in der Richtung.
Ja, das ist wohl scheint mir realistisch, ja.
Ein paar so gibt, die da ihre Spam-Imperium aufgebaut haben und dann dafür zuständig sind.
Ja, die machen dafür aber auch richtig Geld damit.
Ja. Das glaube ich, ja.
Also das sind wenige, aber das sind halt echte Profis. Ja. Und dadurch, dass sozusagen der Handel auch boomt im Internet, sind die Gewinne natürlich auch, die steigen halt auch immer. Ja. Also die Möglichkeiten, da Geld zu verdienen, wenn man kreativ ist, sind beinahe unbegrenzt. Ja. Und vor allem, wenn man halt keine moralischen Skrupel hat und entsprechende kriminelle Energie mitbringt. Ja.
Also was ich dabei interessant finde, das ist ja so, dass der Spam quasi outgesourced wurde. Es gibt da diese paar Leute, die sich darauf spezialisiert haben, Spam zu verschicken und die dann von irgendwelchen Firmen angehört werden, um Spam für die rauszuhauen und für die Werbung zu machen. Das ist ja schon so ein so outgesourced kleines Geschäftsmodell. Und wenn es halt um die Bekämpfung von Spam und irgendwelche Gerichtsverfahren geht, geht es ja eigentlich immer nur um diese Spammer dann, was ja vielleicht nicht verkehrt ist, aber die eigentlichen Auftraggeber, die Firmen, die da mit beworben werden, die kriegt man eigentlich irgendwie, werden die eigentlich auch mal irgendwie angegangen?
Kann man nicht, weil die technisch gesehen oder zumindest offiziell in keinerlei Geschäftskontakt direkt stehen. Mhm. Das ist so, der Spammer kriegt quasi für jeden Klick Geld. Mhm. Ja. Aber das kriegt quasi jeder, der sich da irgendwie registriert. Das heißt,
die Firma sagt dann, wir können nichts dafür, wenn jemand da die ganzen E-Mails verschickt, so nach dem Motto.
Ja, also zum Beispiel banale Sache, ich weiß nicht, spontan fällt mir jetzt ein großer Internet-Buchversand ein. Man kann Bücher quasi auf seiner eigenen kleinen Homepage zum Beispiel irgendwie präsentieren, darüber berichten, keine Ahnung was, und dann einen Link auf diesen Buchhändler mit draufpacken und dann kriegt man vom Kauf dieses Buches dann irgendwie ein paar Prozent ab. Mhm. Ja. Das ist ja im Prinzip nichts Unmoralisches. Ja? Also ich lese halt gerne Bücher und dann bespreche ich die auf meiner Internetseite, weil ich das halt als nettes Hobby betreibe und verdiene vielleicht noch ein bisschen was dran. Ja, ich meine, da kann man jetzt nicht eine große selbstständige Einkommensquelle draus machen, aber da kann man halt auch ein paar Kröten mit verdienen und sich damit vielleicht seine Webseite halt auch finanzieren. Ja. Dann gibt es da einige, die dann wahrscheinlich gleich wieder schreien und sagen, oh, das ist unlauter, aber ich finde es immer noch besser, als direkt mit Werbung zu hantieren und da irgendwelche komischen Banner da, wobei es ja leider heute nicht mehr bei Bannern bleibt. Das sind ja dann diese penetranten Dinger, die sich da über die Webseite legen, die man erstmal wegklicken muss.
Ja, auch eine Form von Spam.
Ja, was ich eigentlich also wirklich schrecklich finde, ja. Aber naja.
Ja. Ja, wir waren ja noch eher bei den verschiedenen Sorten von Spam. Fax haben wir noch nicht angesprochen.
Ach, das gibt's das noch?
Ja,
Faxe gibt's noch.
Ja, Fax-Spam.
Ja, aber Telefax-Spam ist halt
zu teuer.
Ja, schwierig. Also im Prinzip gibt es klare Gesetze gegen den unlauteren Wettbewerb. Und da ist zum Beispiel ganz klar, dass Werbung mit Telefonanrufen gegenüber Verbrauchern ohne deren Einwilligung eine unzumutbare Belästigung ist.
Macht trotzdem jeder?
Ja, richtig. Jeder nicht?
Ja, viele.
Ja, weil es sich trotzdem noch lohnt. Ja. Also selbst die ein oder andere Abmahnung sozusagen scheint das Geschäftsmodell noch funktionsfähig zu halten. Ja. Ja.
Also Fax-Spam habe ich persönlich selbst noch nicht erlebt. War das mal ein großes Ding? Also war das mal...
Das gab's halt. Ich weiß nicht, ich habe selbst kein Fax zu Hause, von daher bin ich jetzt nicht so persönlich betroffen.
Also gut, ich meine, jetzt in Zeit des Internets orientiert sich wahrscheinlich eh nicht mehr dann auf Fax zu Spam, aber ich weiß nicht, wie das früher mal war, ob das mal eine Ausnahme war oder...
Gab es immer mal wieder, ja. Es gibt ja genauso, wie es ein Telefonverzeichnis gibt, gibt's ja auch ein Telefaxverzeichnis. Mhm. Und die meisten davon sind ja letztlich Firmen. Ja? Mhm. Also relativ wenige Privatleute haben einen Fax. Meistens sind es Selbstständige, die damit auch als Gewerbetreibende gelten. Oder es sind halt wirklich Firmen. Und bei denen ist es anders. Die darf man bewerben. Also klar, ich meine, die Einkaufsabteilungen von Firmen, die kriegen ja auch ständig irgendwelche Anrufe, wo ihnen einer irgendwie seine Produkte andrehen will. Das sind ja auch alle gewöhnt. Also im Geschäftsumgang ist es wieder eine andere Sache. Ja.
Sind dafür ausgebildet, meinst du?
Ja, so ein bisschen. Ja. Ich meine, wenn du am Tag deine 20 Anrufe kriegst von irgendwelchen Vertretern, die dir was unterjubeln wollen, dann wirst du da irgendwann auch entsprechend professionell und weißt, wer Produkte hat, die was taugen und keine Ahnung. Ja. Hm. Nur der Privatanwender, ja, der wird dadurch einfach nur belästigt. Ja.
Fällt also, mir gerade beim Arzt gibt es ja auch, da kommen ja dann die Pharmavertreter mit ihrem Köfferchen und bieten die neuesten Mittelchen an und führen nochmal was vor und so. Oder keine Ahnung, die neuesten Seziermesser, ich weiß nicht.
Apropos Arzt und Werbung, das ist jetzt klein bisschen off-topic, aber das fällt mir dazu gerade ein. Was mich immer wundert, Ärzte dürfen eigentlich keine Werbung machen, oder? Wie ist das?
Nee, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht, weil man sieht ja an den Bahnhöfen ganz oft diese Plakate von Arztpraxen. Warum, wie ist das denn legal irgendwie möglich? Weil...
Das ist keine Werbung, das sind Wegweiser.
Ja, also sagen wir mal, dasselbe gilt übrigens auch für Rechtsanwälte und Steuerberater und so. Du darfst du darfst nur unglaublich begrenzt überhaupt Werbung machen. Mhm. Du darfst sozusagen nur informieren. Mhm. Ja? Also du kannst nicht sagen, hier diese Woche Leberanalysen zum halben Preis oder so, irgendwie so Leberwochen oder irgendein Quatsch, das darfst du nicht machen. Ja.
Leberwochen bei Dr. Doddles.
Ja, genau. Du kannst auch nicht sagen, hier, wir haben schon 500 Leute erfolgreich operiert und der andere Arzt, der hat schon 3 verpfuscht oder so. Ja. Also das darfst du auch nicht machen.
Also gut, du darfst vor allem nicht mit anderen Ärzten Werbung machen.
Du darfst halt wirklich nur, da gibt es ganz krasse Grenzen, was du an Werbung überhaupt machen darfst. Okay. Ja. Dementsprechend halten die sich halt auch bedeckt, was ich eigentlich auch ganz vernünftig finde. Also
ja, wenn das jetzt noch für alle anderen Branchen und Berufe auch einführen werden, dann...
Ja, für Parteien zum Beispiel.
Oh, ja.
Weil Parteien dürfen ja auch mit Leuten anderer Parteien Werbung machen. Zum Beispiel hat bei der letzten Wahl jede Partei mit Kochwerbung gemacht, inklusive der CDU.
Ja, in Hessen, ja.
In Hessen, ja.
Ja.
Also für der CDU fand ich das echt erstaunlich, von anderen hätte ich erwartet.
Genau,
also.
wählt uns, wenn ihr gegen Koch seid, oder wählt uns, wenn ihr für Koch seid. Okay, ja,
aber ja, ja, ich bin da eher für positive Werbung, dass man mal sagt, was man kann, nicht was der andere nicht kann. Aber mal weiter, ja.
Genau, also das sind wir schön off-topic hier. Ja, Telefon-Spam, Foren-Spam, E-Mail-Spam, Usenet-Spam, Telefon-, Text-Message-Spam, haben wir noch irgendeine Art vergessen?
Ja,
Buswerbung.
Naja, ist ja was, kein Spam.
Ich laufe durch die Stadt und kriege dauernd Plakate, Litfaßsäulen, Busse, Taxis, irgendwas, was ich eigentlich auch nicht will. Also ich meine.
Ja, das stimmt in gewissen Weise schon.
Was würde man aber nicht als Spam deklarieren, weil es ja nicht irgendwie an dich adressiert wurde. Ja. Spam ist ja quasi in deinem Blog, in deiner E-Mail, auf deiner Webseite. Das sind ja Dinge, die
deiner Stadt.
Ja. In meiner Stadt, ja.
Okay.
Ist ein Grenzwert, na gut. Aber ich würde es gerne aufnehmen.
Was es auch noch eine Zeit lang gab, das scheint es aber inzwischen auch nicht mehr zu geben, ist so diese Spammerei über Instant Messenger. Ja.
Ja, das erinnert mich auch noch bei ICQ früher. Da wurde man irgendwann schon Chatbots angequatscht, die so taten, als ob sie eine junge Dame wären.
Ja, genau. Also das Geschäftsmodell hat sich aber auch nicht dauerhaft bewährt. Aber wie es halt immer so ist, ja, natürlich, die Leute anfangs, wenn das ganz neu ist, klappt das noch ganz gut, weil die Leute halt erstmal
keine Erfahrung damit haben.
Ja, und das ist halt auch immer so ein Problem, dass viele Leute grundsätzlich so gutwillig durchs Internet laufen und immer noch glauben, dass wenn ihnen irgendein Fremder irgendwie was andrehen will, dass das zunächst einmal nicht irgendein schmieriger Spammer oder Türklinkenputzer ist, sondern dass das jemand ist, der ernsthaft ihnen irgendwie tolle Sachen erzählen will.
Ich meine, man denkt immer, so blöd ist ja keiner, aber das ist ja, wie vorhin schon gesagt, das reicht ja, wenn einer von 10.000 so blöd ist, dann rentiert sich das Geschäftsmodell von.
Richtig. Und okay. Ich meine, wir haben ja nicht nur, ich sag mal, fundierte und erfahrene Internet-User, ja, ich meine, wir haben halt nun inzwischen auch sehr viele Jugendliche und gerade Kinder im Netz, die halt auch das eine vom anderen nicht mehr genau unterscheiden können. Es gibt viele.
Das ist nicht mehr, noch nicht, muss man ja sagen. Das lernt man ja.
Ja, das lernen die dann natürlich auch irgendwann. Ja, nur
die Eltern können es ihnen nicht beibringen. Wobei sie werden es ihren Kindern beibringen.
Okay, Medienkompetenzdebatte, wir geraten off-topic, wir machen Musik.
Ja, mach mal.
Ja, mach mal. Ja, ich habe hier was Schönes, Neues. Moment mal. Und zwar ist das eine italienische Band, die ich die Tage entdeckt habe, namens Talco.
Talco.
Und die machen so schönen Ska-Punk und die haben ein Lied namens Tortuga, das ich die letzten Tage hoch und runter gehört habe, weil ich finde, das ist unglaublich rock. Ja, die einzigen beiden Wörter von dem Song, die ich verstanden habe, sind Banditi und Pirati, aber das finde ich schon mal sehr sympathisch. Ihr hört den Nordfunk, ihr hört auf Radio Rheinwelle die Sendung vom Chaos Computer Club Mainz. Und heute geht es um Spam, Spam, Lovely Spam, Wonderful Spam in allen Variationen.
Ja, I don't want any Spam.
Soll ich es nochmal spielen?
Ja, spiel's nochmal.
Ja, warte mal, muss ich hier raussuchen. Da haben wir's.
I don't want any Spam!
Super.
Ja. Wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört in der ersten halben Stunde darüber, in was für Gewändern, in was für Formen Spam daherkommt, auf was für Medien. E-Mail sicher das häufigste und bekannteste, aber darüber hinaus auch auf allen anderen Kanälen. Jetzt mal die Frage, was ist eigentlich in Spam drin und dahinter und wie funktioniert dieses Geschäftsmodell oder was gibt's da alles?
Vorhin haben wir erwähnt Nigeria-Spam. Wer hat das gesagt, Martin?
Ich weiß nicht, wo der Stichpunkt herkam. Also ich meine, klar, zu den Spams, die einem irgendwas verkaufen wollen, ob das jetzt Viagra sind oder aus irgendeinem Grund Gartenstühle kamen in letzter Zeit mal eine ganze
Gartenstühle?
Ich weiß auch nicht. Es gibt immer so Wellen. Einmal was grüner Tee, einmal was Gartenstühle. Das ist, keine Ahnung, aber anscheinend kommt irgendjemand auf die Idee, das zu verkaufen. Aber ich meine, da ist ja relativ klar, wie das funktioniert. Aber da gibt's ja, haben wir vorhin schon mal angedeutet, diese Mails, die dann erstmal etwas rätselhafter sind oder etwas andere und zweifelhaftere Geschäftsmodelle verfolgen.
Und das ist Nigeria-Spam.
Zum Beispiel der berühmte Nigeria-Spam, das ist im Prinzip, das nennt sich Scam eigentlich. Das kommt aus dem Englischen, bedeutet im Prinzip Betrug. Ja, also Betrug durch Massen-E-Mails. Hat es übrigens auch schon per Fax Massenversand gegeben, aber klassisch ist eigentlich E-Mails. Da wird letztlich dem Empfänger irgendeine wilde Story vorgegaukelt. Also bei der Nigeria Connection war das eigentlich immer so, ja, ich bin irgendwie von der so und so Bank und wir haben hier eine umfangreiche Erbschaft, aber es gibt keinen Erben. Und wenn wir könnten das also so türken, wenn sie wollen, dass wir sie als Erben deklarieren und dann kriegen sie einen Teil von dem Geld und wir den anderen Teil von dem Geld. Aber das Ganze kostet erstmal was, dafür müssten sie uns erstmal irgendwie so und so viel Dollar für unsere Auslagen zuschicken.
Ja, ja, eine andere Variation davon ist, dass irgendjemand vorgeblich versucht, sein Vermögen aus irgendeinem Bürgerkriegsgebiet oder für irgendeinem Regime in Sicherheit zu bringen, außer Landes zu bringen und dazu Hilfe aus dem Ausland braucht und einen daran beteiligen würde, wenn man ihnen hilft, dieses Geld außer Landes zu schaffen. Aber dafür muss man erstmal so eine Investition tun, damit er seine Papiere und was da in Ordnung bringen kann. Ja.
Also, ja, also es sind im Regelfall entweder solche Sachen oder es sind Schneeballsysteme oder sowas, aber im Prinzip grundsätzlich halt letztlich betrügerisch und die einzigen, die an dieser ganzen Sache überhaupt Geld sehen, sind halt die Scammer selbst.
Mhm. Schneeballsystem? Kettenbrief?
Ja, so Kettenbriefgeschichten, ja, schicken sie dem und dem irgendwie 5 Euro und schicken sie einen Brief an 10 andere weiter und
dann kriegen sie von jedem dieser 10 5 Euro. Erst in der nächsten Stufe, dann sind es nämlich schon 100 und dann kriegst du von den 100 Leuten 5 Euro.
Hast ja irgendwie so. Das Prinzip, die oben verdienen und unten,
ja. Wie in jedem Schneeballsystem, genau. Ja.
Aber zu den Nigeria-Scams nochmal, da gibt's auch ein paar ganz witzige Geschichten, wenn man da mal googelt, wo Leute zum Schein auf diese Spammer hereingefallen sind, auf diesen Betrug und angefangen haben sich und die dann halt aber auf den Arm genommen haben. Also erstmal gesagt haben, so, ja, okay, wir helfen ihnen und ich werde diese Zahlung machen oder bla bla bla. Und die dann aber immer wildere Geschichten verwickelt haben. Also es gibt einen, der den Scammer dann irgendeine große Verschwörungsgeschichte mit irgendwelchen Kulten vorgespielt hat, die da weltweit operieren, wo der Spammer dann auch am Anfang zum Schein erst drauf eingegangen ist, um halt hier eine Kommunikation aufzubauen und zu sagen, ja, ich habe schon dieser Gefahr auch schon gehört und sind auch interessiert daran zu kämpfen und bla bla bla. Und der andere dann halt wieder seine Zahlung immer wieder herausgezögert hat und die Geschichte immer wilder und absurder gesponnen hat, bis der Spammer ihn dann am Schluss geschrieben hat, lassen Sie mich in Ruhe, ich will nichts mehr mit Ihnen zu tun haben. Also diese Dialoge zu lesen, ist fast wie ein Briefroman, das ist zum Schreien. Also gibt's ein paar ganz lustige Sachen. Aber können wir vielleicht nachher den Link auf die Homepage mal stellen, wenn ich mir mal dran denken.
Also einmal
ich schreib's auf.
Ist die oder zumindest eine dieser Nigeria-Connections, ich weiß nicht, ob das wirklich nur eine Bande ist oder ob das mehrere gemacht haben, denselben Schwachsinn oder ähnlichen Schwachsinn. Aber einer von diesen Banden ist mal selber gelinkt worden. Ja, die sind selber mal auch gescammt worden. Ja, ja. Den hat man dann irgendwie unter Vorspiegelung ähnlicher wilder Stories dann anstatt dass denen man denen Geld gegeben hat, haben die nochmal irgendwie Geld gezahlt für irgendwelche absurden Sachen.
Okay, und das geht dann unter dem Stichwort Nigeria-Spam wahrscheinlich, warum historisch?
Weil das einfach so eine Zeit lang eine total bekannte Masche war. Ich habe eine Zeit lang fast jeden Tag irgendwie so eine Mail bekommen.
Ich weiß auch nicht warum, aber die reichen Erben waren irgendwie immer in Nigeria. Also ich weiß nicht, ob die Mails auch wirklich aus Nigeria kamen oder irgendwo anders in der Welt verschickt wurden, aber keine Ahnung, warum das so ist, aber Nigeria war immer das Land, wo das ganze Geld auf uns wartete.
Ja. Okay, das Land, wo Milch und Honig fließen.
Gut, Afrika bietet sich auch ganz gut an. Da gibt es regelmäßig so viele Bürgerkriege, dass man als durchschnittlicher Mitteleuropäer sowieso längst den Überblick verloren hat.
Ich glaube,
ich weiß, wo da gerade Krieg ist.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also jetzt im Westeuropa, Afrika, Amerika, Osteuropa oder sowas, da hat man noch irgendwie ein bisschen mehr Durchblick, ein bisschen mehr Vorstellungen. Und Afrika, das ist für viele halt leider, hat man wenig Vorstellung davon, was eigentlich los ist. Und glaubt vielleicht eher, dass da solche Geschichten passieren, ja. Keine Ahnung.
Ja, ja, das ist gut möglich.
Ich meine, da passieren mit Sicherheit auch real ähnliche Sachen, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendein Bankmanager ausgerechnet mich aus 5 Milliarden potenziellen Internetnutzern rauspickt, ist eher gering für mich. Weitere Sache ist halt Phishing. Ja, ganz klassisch ist so, kommt auch immer wieder, scheint also nie wirklich aus der Mode zu kommen, ist, meine Bank schreibt mir, weil sie eine Sicherheitslücke hatten und bla 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 und ich soll mich also auf jeden Fall neu authentifizieren und das am besten, indem ich eine PIN, also meine PIN eingebe dort und das mit zwei Tanz dann absegne, dann ist das super sicher.
Genau. Ja? Genauso super. Von Amazon und PayPal kommt auch auf die gefälschten Wurst oder eBay, wo es dann heißt, ja, bestätigen Sie Ihre Bankdaten und ja.
Ja, ja, genau. Also
und dann ist in der E-Mail ein Link, den man anklickt und dann kommt man eben auf die Seite deiner Bank,
die aber nicht ganz die Seite meiner Bank ist, die so nämlich aussieht. Nur so aussieht wie die Seite meiner Bank.
So, und da gibst du deinen ganzen Klimbim ein, deine beiden Pins, Tanz, lalala, was auch immer. Und dann sagt der
vielen Dank. Also ich meine, zum Teil sind die Sachen auch wirklich sehr professionell aufgemacht. Die Sachen sehen wirklich gut aus. Das sieht genauso aus wie deine Bank. Ja? Ja, ja. Es ist nur nicht die wirkliche Adresse deiner Bank. Ja? Ja. Die sieht nur ganz ähnlich aus. Ja? Ja.
Das ist ja nicht die Volksbank, sondern die Volkbann oder so.
Ja, ich hatte neulich eins von PayPal, wo statt dem L ein I hinten war. Das siehst du kaum halt, wenn du nicht genau guckst. Ja. Und vor allem ist das ja auch nur, wenn du halt wirklich reinschaust. Ich meine, E-Mail ist ja so ein Protokoll, was mal sehr naiv eigentlich oder sage ich mal sehr, sehr optimistisch designt wurde, wo man mit solchen Problemen überhaupt nicht rechnete und das halt sehr offen gestaltete und das Ergebnis ist, dass halt wie auf dem Briefumschlag jeder als Absender PayPal oder Deutsche Bank draufschreiben kann, kann auch bei der E-Mail jeder hinten draufschreiben, ein Absender, wie er eigentlich Lust hat, ja. Und ich hatte neulich, als ich jetzt sozusagen jetzt für die Sendung professionell meine Spammer durchgesehen habe, anstatt sie gleich zu löschen, festgestellt, dass es inzwischen sogar so absurd ist, dass in diesen Phishing-Mails, die angeblich von PayPal kommen, unten sogar noch eine Warnung da drin steht, dass das Phishing im Namen von PayPal verschickt wird und man bitte nicht drauf reinfallen soll, weil die sind ja die einzig echten.
Ja, ja, klar. Also die, cool. die kopieren wirklich eins zu eins die offiziellen Mails. Ja. Ja. In Deutschland haben wir noch einen ganz großen Vorteil. Wir sind eben nicht England oder USA oder sonst irgendwas. Wir sind kein englischsprachiges Land. Und ich habe mir wirklich ein paar von diesen, was weiß ich, Volksbank, Sparkasse, sonst irgendwas, Phishing-Mails durchgelesen. Und da waren grundsätzlich mindestens ein derart grober Fehler drin, dass eigentlich klar war, dass das von einer echten Bank niemals kommen konnte.
Naja, da könnte es.
Gut, dazu braucht man natürlich eine gewisse Kenntnis der deutschen Rechtschreibung. Aber ich habe bisher noch keine dieser Mails wirklich gesehen, die fehlerfrei war.
Gut, ich habe auch schon genug Fehler in offiziellen Mails gesehen.
Ja, gut, aber Fakt ist, letztlich keine Bank schickt jemals E-Mails rum, in denen sie darum bittet, irgendwelche Sachen zu authentifizieren über Pins und Tanz. Das machen die nur per Brief, per echtem Papierbrief, der in meinem Briefkasten landet. Ja. Dann gibt es noch diese Geschichte, das weiß ich nicht, fällt auch so ein bisschen eigentlich noch unter betrügerische E-Mails, finde ich. Hat wieder ein bisschen nachgelassen, war eine Zeit lang auch so, irgendwelche angeblich osteuropäischen Firmen, die irgendwelche Sachen vertreiben und Stellen frei hätten. Ja, die suchten dann für Deutschland noch einen Finance bla 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 Agent. Ja, also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, was du da für absurde Berufsbezeichnungen liest. Im Endeffekt bedeutet das, die Leute fischen letztlich irgendwelchen Leuten ihre Kontonummern ab und das Geld, was sie dann abbuchen mit den Pins und Tanz, die sie dabei sammeln, das muss ja irgendwo hin. Und das haben die manchmal zum Teil jedenfalls so gemacht, dass sie das irgendwelchen gutgläubigen Leuten auf deren Konto dann überwiesen haben. Und diese Leute haben das dann per Western Union irgendwohin verschickt. Der Vorteil bei Western Union Geldsendungen ist nämlich, du weißt nicht, wer sie bekommt. Also, du schickst sie an eine bestimmte Person ab. Aber das kann wirklich Fred Feuerstein sein. Der kann sich auch so nennen, weil der kriegt irgendeine Transaktionsnummer und mit dieser Nummer kann er das Geld abheben.
Also
und
auf zwar, Deutsch gesagt, auch immer. Lassen sich da irgendwelche Gutgläubigen einspannen, um halt Geldwäsche zu betreiben.
Richtig. Geld. Und irgendwann steht dann halt der Staatsanwalt vor der Tür. Ja, und dann wird's teuer. Ja, weil da gibt's auch schon entsprechende Urteile. Ja, also Dummheit ist in diesem Land nicht privilegiert. Also wer so dumm ist, dass er sich so derart von irgendwelchen Leuten über den Tisch ziehen lässt, der muss dafür auch zahlen. Ja, diese Leute haben mindestens zivilrechtlich Ansprüche dann der Leute, deren Konten geplündert wurden, gegen sich gehabt. Mhm. Ja, die durften denen das Geld nämlich dann selber zurückzahlen, irgendwie. Also ich meine, im Regelfall haben sie einen Konkurs gemacht dadurch. Und meistens haben die auch noch strafrechtlich einen draufgekriegt, ja, weil das ist letztlich Beihilfe zum Betrug. Mhm. Ja, wer so doof ist, dass er glaubt, dass das irgendwas mit Legalität zu tun hat, ja, den schützt das deutsche Gesetz halt nicht.
Mhm. Ja. So, dann hatten wir jetzt Werbespam, Phishing-Spam, Betrugsspam in verschiedenen Variationen. Was haben wir denn noch? Also das sind jetzt eigentlich quasi die kommerziellen. Gut, dann so eine Randerscheinung sind eigentlich eher die religiösen oder politischen Spams. Das passiert ab und zu mal, aber eigentlich nicht so. Also gelegentlich hatte ich mal irgendwelche rechtsradikalen Spam mit Links auf irgendwelche Artikel auf Seiten, die nicht unbedingt journalistischen Standards entsprechen. Also das kommt mal vor, aber es ist eigentlich eher so eine Randerscheinung, habe ich das Gefühl. Zumindest hier. Ich weiß nicht, wie es im amerikanischen Wahlkampf ist. Da geht er vielleicht mehr.
Ja, ich glaube, die sind da schon ein bisschen weiter. Also die nutzen die elektronischen Medien schon deutlich intensiver. Da gibt's also wirklich zahlreiche Webseiten und Blogs und was weiß ich was, die sich da gegenseitig dann bekämpfen im Internet. Das ist ja auch ganz geschickt, weil das sind ja dann im Prinzip, das sind ja nur Unterstützer. Das ist ja nicht offiziell die Werbekampagne des Kandidaten. Und diese inoffiziellen Unterstützer, die dürfen ja mit Dreck werfen, wie sie wollen, weil die sind ja eigentlich, haben die ja mit dem Wahlkampf gar nichts zu tun. Mhm. Ja. Und ja, so Verleumdungen klappt ja immer ganz prima. Und das ist ja insbesondere in den USA auch ganz beliebt, diese Verleumdungskampagnen, ja, diese sogenannten Silver Bullet. Ja, dass er halt vielleicht doch mal irgendwie eine andere als seine Frau geküsst hat oder
das, was hier Bild macht.
Ja, so ähnlich, nur halt viel krasser. Kettenbriefe, es gibt ja auch nicht kommerzielle Kettenbriefe, ja, schicke diese Mail innerhalb von 5 Minuten an 20 andere und du wirst Glück haben und sonst irgendwas. Oh ja,
da habe ich schon Diskussionen, sehr viele Diskussionen geführt mit Kettenbriefen. Also ich finde das erstaunlich, dass es ist ja irgendwie ist das eigentlich auch fast eine Form von Spam, obwohl der Definition, die ich am Anfang gebracht habe, nicht, weil Kettenbriefe kommen meistens von Leuten, die man kennt. Die meinen einem was Gutes zu tun.
Ja, ja.
Also ich finde das erstaunlich, solche Kettenbriefe auch halten. Da gibt es ja welche, die sind schon seit über 10 Jahren im Netz unterwegs und längst als Fake, als Hoax irgendwie auch nicht aufgedeckt, aber es gibt immer noch Leute, die neu dazukommen, die noch nicht kennen und die wieder weiterleiten, wie die Bonsai-Kitten da Geschichte.
Das kenne ich nicht.
Da gibt es eine Webseite, die ist natürlich ein Quatsch, eine Unsinns-Webseite, eine Fake-Webseite, wo jemand darüber schreibt, dass es in Japan jetzt den Trend gäbe, Katzen in kleinen Glaskästen eckigen aufzuziehen, so dass sie halt wie ein Bonsai dadurch geformt wurden, dass sie in Glaskasten rankommen und dann nachher eckige Katzen hat. Und irgendjemand hat eine Kettenmail geschrieben und sich Mords drüber aufregt und protestiert und Tierschutz und bla bla bla, ohne halt diesen Fake, zu durchschauen, dass das eine Quatschseite ist. Und diese Kettenmail erreicht einen in regelmäßigen Abständen, kommt sie immer wieder, so einmal pro Jahr ungefähr, taucht sie noch in meiner Inbox auf, dass sie irgendwie jemand wieder weiterleitet und Unterschriften gegen diese Katzen sammelt.
Gibt's die Seite noch? Die war gut gemacht.
Irgendwo gibt's die noch.
Da gibt's auch Fotos von den Katzen und so.
Also.
Wie auch immer, die hergestellt
haben. Ja, Photoshop.
Photoshop halt, ja. Machen wir mal einen Link auf die Seite, ne?
So. Ja, Kettenmails. Ja, haben wir die ganze Abteilung kryptische Spam.
Ja, also ich habe da zum Teil wirklich hirnlose Texte oder manchmal auch so, das ist so ein Prosa, ja, das ist eine neue Kunstform. Man kriegt da irgendwelche Mails mit irgendwelchen sinnlos aneinandergereihten Worten, aus denen man sich dann irgendeinen Sinnzusammenhang zusammenreimen kann oder auch nicht. Aber nichts davon ist irgendwie kommerziell verwertbar. Das ist einfach nur sinnlos.
Ja, also wenn es sinnlos kombinierte Wörter sind, geht's ja schon. Aber ich kann mal hier so zitieren. So, man denkt, das sind nur sinnlose Buchstabenkombinationen.
Also ich kenne das auch, dass Teile aus irgendwelchen Romanen scheinbar ausgeschnitten werden und dann Halbsätze wieder einfach wahllos zusammengesetzt werden oder so. Aber ich sehe da auch jetzt ehrlich gesagt keinen tieferen Sinn, weil es ist kein Link drin, den ich anklicken soll.
Das ist unterschiedlich. Oft ist Link drin, manchmal ist auch kein Link drin. Aber die Theorie, die ich halt auch kenne, ist, dass es halt einfach sozusagen oft Testmails sind, wo die Spammer gewissermaßen austesten, was durch die Filter durchgeht und was nicht durchgeht. Das ist so die Theorie, die ich halt so kenne. Aber oft sind auch noch irgendwo die Links dann drin versteckt, ja.
Ja, ja gut, wenn Text und Link drin ist, dann geht's ja darum, mit dem Text sozusagen einen Filter auszutricksen, ja, indem man ihm vorgaukelt, genau, dass es eben keine standardisierte Massenmail ist, sondern irgendwas total Individuelles, was nur den Empfänger angeht.
Ja. Aber wo du gerade sagtest, als Kunstform, also es gibt auch ein paar Leute, die das wirklich auch so sehen, beziehungsweise Spam als Ausgangspunkt für Kunst nehmen. Gibt's ein paar sehr schöne und sehr lustige Projekte. Es gibt eine Reihe von kurzen Zeichentrickfilmen namens Spamland, findet man auch auf YouTube, wo Leute diese durcheinander gewürfelten, zufällig auf Satzbausteinen, wie du gerade sagtest, gebastelten Sätze, die halt völlig surreale Nonsenstexte ergeben, halt als Zeichentrick umgesetzt haben. Das ist...
Als Zeichentrick.
Ja, sie haben halt so einen Text aus so einer Spam genommen, halt irgendeinen Nonsenstext,
ja,
und haben halt das dann gezeichnet, was da beschrieben wird.
Ach so.
Und das ist halt äußerst surreal, also das ist... hat so ein bisschen was vom Stil her, sieht das so ein bisschen so ähnlich aus wie Yellow Submarine, ja, mit den komischen Gestalten, wie die da rumhüpfen. Das ist ganz lustig anzuschauen, also auf YouTube mal nach Spamland suchen.
Ach Mensch, jetzt fällt mir ein, es ist mir schade, dass mir nicht früher eingefallen ist, sonst hätte ich mir die entsprechenden 3-4 Sekunden mal rausgeschnitten und hier als Sample mitgebracht. Es gibt ja von demselben Zeichner, der hier Simpsons macht, gibt's ja Futurama. Und das ist ja auch so in einer absurden Zukunft angesiedelt. Und in irgendeiner Folge gehen die dann ins Internet, sozusagen. Und das ist halt natürlich alles inzwischen virtuelle Realität, also alles so 3D und so weiter. Und die sind halt gerade drin und dann kommen halt von allen Seiten so Tausende an Werbe-Spam-Scheiß-Zeug angeflogen. Und die müssen das dann wirklich dann erstmal so wie in so einem Actionfilm dann erstmal massakrieren, ja, weil das ganze Zeug einen wirklich so aggressiv anfällt.
Oh, Virtual Reality-Spam.
Genau. Und ich glaube, es war in derselben Folge, ich weiß noch nicht mehr, es war aus der ersten Staffel, war dann auch irgendwann mal, ich habe es auf Englisch geguckt, weil es auf Deutsch zu dem Zeitpunkt in Deutschland noch nicht erhältlich war. Und dann kommt dann einer der Hauptcharaktere aus dem Film dann so von seinem Computer dann irgendwie so die Nachricht, you have mail, it's not spam. Das fand ich so geil. Ja, habe ich auch gedacht, das hätte ich gerne für meinen Rechner auch, ja.
Eine andere sehr schöne Form aus Spam, was Schönes zu machen, ist ein rumänischer Künstler namens, ich habe mir den Namen hier aufgeschrieben, ich muss es gerade nur finden, wie der gute Mann heißt. Alex Draculescu heißt der. Der hat ein Programm geschrieben, was so dreidimensionale Pflanzen so wachsen lässt und halt auf Basis von Spam. Also der hat halt, sagt dann zum Beispiel, keine Ahnung, wie oft das Wort Viagra vorkommt, bestimmt dann, wie viele Blätter sie bekommt und wie lang die Mail ist, die Größe der Pflanze und wie gut die Grammatik ist, die Farbe und das alles. Und das kommt echt dann sehr, sehr schöne Pflanzen raus. Und es ist halt echt lustig zu sehen, wie verschiedene Arten von Spam so verschiedene Gattungen von Pflanzen dann geben.
Also wenn ihr mal Spam kriegt, dann könnt ihr das einfach dahin weiterleiten. Der macht da schöne Sachen draus.
Ich glaube, der kriegt schon genug. Also ich habe da irgendwo noch mal ein Interview gelesen, wo er meinte, so ja, bei der ich weiß nicht, bei ihm war dem anderen Künstler, der was Ähnliches gemacht hat, wo er sagte, bei der Recherche dafür habe ich dann extra noch neue E-Mail-Adressen gemacht und habe mich überall eingetragen, wo ich konnte, um noch mehr Spam zu kriegen und viel Datenmaterial für dieses Projekt zu haben. Also okay.
Ja, es ist ja ganz witzig. Also ich habe vor Jahren, als dieses Phänomen Spam halt wirklich innerhalb kürzester Zeit entsetzliche Ausmaße annahm, habe ich halt einfach mal ausprobiert. Ich habe also ein paar Junk-Mail-Adressen letztlich kreiert für mich selber und habe mich dann einfach mal in diversen Foren oder sonst irgendwo mal registriert und habe dann geguckt, was dann da so passiert. Ja, ich war einfach mal neugierig und das war halt schon interessant, ja, wo man sich dann registriert und ruckzuck ist das Postfach halt voll mit Müll.
Ja.
Also im Endeffekt, es gibt ja ganz viele Webseiten, die verlangen, dass man sich registrieren muss, um irgendeinen Unsinn zu machen, irgendwas Banales, irgendeinen Download oder was weiß ich, weil man irgendetwas kurz lesen will, ja. Dafür gibt es halt inzwischen einen sehr guten Service in Deutschland, ja. Der nennt sich nämlich trashmail.de.
Gibt's noch mehr, so der Rat, ja, spambock.de gibt's noch, ja.
Ja, und also im Prinzip eine öffentliche Wegwerfadresse, die man einmal nimmt, um sich irgendwo zu registrieren, die kann man dann noch abrufen und danach braucht man sie nie wieder.
Ja, also man muss sich nicht kurz anmelden. Man geht einfach auf die Seite und sagt dann halt Test, ich nenne mich jetzt Test, und dann habe ich test@trashmail.de, dann melde ich mich da irgendwo an, dann gucke ich auf der Seite, kann die Mail abrufen und
Gut, man muss sich darüber im Klaren sein, jeder kann diese Mail abrufen. Ja. Also es gibt dann nicht man legt bei Trashmail keinen Benutzer an oder so, sondern man geht einfach hin und sagt, ich will mal wissen, ob für diese Mail was gekommen ist. Und das kann jeder tun.
Ja. Also man soll natürlich nichts Vertrauliches, Privates sonst wieder rüber machen, aber einfach, wenn man wirklich nur diese blöde Registrierung braucht, um einen Artikel zu lesen oder sowas, dann ist das großartig.
Genau.
Also ich habe das auch, was du ansprichst, habe ich das mal gemacht, einfach mal so Sachen wie Test oder 1 eingegeben at Trashmail und dann halt einfach mal geschaut,
kann da
sozusagen anonymisierte User-Verhaltensforschung oder so betreiben.
Ist aber ganz nett, weil man wirklich dann auch mal sieht, ja, es wird auch rege genutzt.
Es wird sehr, sehr stark genutzt, ja. Es wird so viel stark genutzt, dass manche Seiten inzwischen diese Adressen nicht mehr akzeptieren, wenn man sich anmelden will. Mir ist ein oder zweimal schon passiert, ja.
Ja, dann willst du dich irgendwo anmelden, sagst, ja, mein Name ist markusschlachter@trashmail.de oder sowas. Und dann sagen Lieber die, Woche nee, Trashmail geht aber hier nicht. Und dann musst du halt einen anderen Wegwerfanbieter nehmen.
Okay, aber damit sind wir eigentlich fast schon im nächsten Themenblock drin, nämlich im Spam und Gegenmaßnahmen gegen Spam und Gegenmaßnahmen gegen Gegenmaßnahmen.
Ich habe aber noch einen Punkt. Du hast, ich weiß nicht, ob wir das jetzt auf den nächsten Track, auf hinter die Musik nochmal verschieben wollen. Du hast eben gesagt, du hast leere Spams gekriegt.
Leere Spams kommt ab und zu mal vor.
Ja, das ist für mich ein großes Geheimnis.
Also das ist... Na, das Geheimnis lüften wir nachher. Wir müssen ein bisschen Spannung aufbauen hier.
Das wollte ich eigentlich auch machen.
Genau. Ja, wir haben die erste Stunde rum. Ihr hört den Nordfunk. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zur Sendung habt, Kritik, Lob, Themenvorschläge, was auch immer, ihr könnt uns entweder erreichen auf unserem Blog mit ein bisschen und wenig Spam. Das ist Nordfunk, wie Nord, nur mit F davor, nordfunk.cccmz.de. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an radio@cccmz.de und wir hoffen dann, dass wir euch dann vom Spam trennen können und eure Mail lesen. Ihr könnt euch Musik wünschen und wir haben mal wieder einen Musikwunsch. Es wurde sich gewünscht, mal wieder Pornophonie zu spielen und das machen wir immer sehr gerne.
Ja, was auf keinen Fall man machen sollte, ist anrufen in der Sendung, weil wir gehen nicht dran.
Ja, das war Pornophonik hier auf dem Nordfunk bei Radio Rheinwelle. Ich habe es noch nie geschafft, die live zu sehen, obwohl alle mir sagen, dass die live ganz großartig wären.
Ich war auch noch nie live dabei.
Die spielen, glaube heute oder morgen in Stuttgart, aber Stuttgart, wie komme ich nach Stuttgart? Ah ja, es wird sicher noch nochmal Gelegenheit geben, denn die kommen ja quasi direkt von um die Ecke, kommen aus Darmstadt. Und die einzige Band, die ich kenne, die ein Gameboy zum Instrument erhoben hat. Und ja.
Das heißt, die erste, sagen wir mal so.
Die erste, genau. Der Trendsetter.
Bis dann die nächsten mit der PSP, PlayStation Portable kommen oder so.
Ja, aber das hat irgendwie nicht mehr den gleichen Charme, oder? Wie dieser simple Gameboy.
Naja.
Ja. Okay. Also ich find inzwischen ist das schon so ein bisschen witzig, wenn man so alte Spielekonsolen nimmt, ja, so ein Atari 2600 oder vielleicht ein C64 oder ZX Spectrum, was auch immer, damit ein bisschen Musik machen. Natürlich klingt das total pervers, aber
Naja, wenn man es nicht kann, klingt's. Also
das, was wir jetzt gerade gehört haben, fand ich also Hut ab dafür, dass es Gameboy ist.
Ja. Also ich meine, es ist halt das Gegenteil von sozusagen 20-Bit High-End Studio Audiosysteme. Ja, es ist halt.
Oh, zu dem Punkt habe ich auch, ich habe hier noch was Schönes. Wo du gerade sagst, so vom Minimalen zum Bombastischen.
Ja.
Ich hab ein 8-Sekunden-Stück. Moment, das muss ich jetzt einfach mal spielen. Großartig, oder? Das ist Power Metal in 8 Sekunden. Das Stück heißt Power of the Great Sword. Die macht das, die macht.
Ja, think big.
Okay, wie kommen wir jetzt wieder zum Thema der Sendung zurück?
Ja, gar nicht wahrscheinlich.
Gar nicht.
Unser Thema ist Spam. Ich hab's geschafft.
Spam, genau. Unser Thema ist Spam, aber wie wir alle wissen.
Du musst den Knopf drücken.
I don't want any Spam. Was macht man also, wenn man keinen Spam will und den Spam irgendwie rausfiltern will? Es gibt da die verschiedensten Maßnahmen. Manche von ihnen schon im Einsatz, manche von ihnen erst angedacht oder noch diskutiert, die mehr oder weniger gut funktionieren. Also ich glaube, wir könnten es mal so den Kampf gegen den Spam in zwei große Blöcke aufteilen. Das eine sind die rein technischen Maßnahmen, wie man halt versucht, Spam mittels anderen Programmen rauszufiltern. Die andere ist, sag ich mal, die juristischen oder organisatorisch-sozialen Methoden, wie man sonst versucht, wenn man das Geschäft zu vermiesen oder sie aus dem Verkehr zu ziehen oder wie auch immer. Fangen wir mit der technischen Seite an. Ich glaube, das ist ja einfacher.
Da haben wir auch mehr Ahnung.
Ja. Haben wir auch mehr Ahnung. Behauptest du einfach mal so.
Also ich habe da mehr Ahnung als auf der anderen Seite. Mit rechtlichem kenne ich mich nicht so aus.
Ja, also ich glaube, die naheliegendste und simpelste Idee ist eigentlich Filter. Das heißt, einfach ein Programm hinzusetzen, dass sich die reinkommende Mails anschaut, bevor ich selbst das machen muss. Und dass das Programm dann entscheidet, Spam, keine Spam und mir nur die richtigen Mails durchlässt. Und bei solchen Filtern ist natürlich die Frage, nach was für den Kriterien soll das Programm das entscheiden? Also wie wir vorhin gehört haben, haben bei manchen Spam-Mails selbst Menschen erstmal Probleme. Das muss man sehr genau hingucken. Es gibt da verschiedene Methoden, die meistens kombiniert werden. Das eine ist, dass man schaut, ob die formalen Sachen der Mail, sage ich mal, in Ordnung sind. Ob da der Absender richtig stimmt, die Return-Adresse und ob das alles okay ist oder ob es da irgendwelche Anzeichen dafür gibt, dass da jemand versucht, was vorzugaukeln, was er gar nicht ist oder wo die Mail gar nicht herkommt. Und dann gibt es auch einfach statistische Methoden, dass dann einfach über Worthäufigkeiten gegangen wird und sagt, normale menschliche Kommunikation hat ziemlich regelmäßige Verteilung an gewissen Worten. Und wenn in einer Mail 5-mal Viagra vorkommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein normaler Mensch nicht geschrieben hat,
sehr hoch.
Sehr hoch, ja. Und solche Filter die lernen oft auch dazu. Also es gibt die Varianten, dass es quasi die hart verdrahteten gibt, wo man irgendwelche Regeln einstellt und sagt, wenn das Wort so und so oft drin ist oder wenn so und so viele Links drin sind, dann ist es wahrscheinlich Spam. Aber es gibt auch die Methode, die das nach und nach dazu lernt. Das heißt, wenn eine Mail durchkommt und die Spam ist und das Filter hat nicht erkannt, dann klickt man drauf, sagt, Moment mal, das hier war eine Spam. Und dann versucht der Filter, sich da zu erkennen, warum das eine Spam war, und nach und nach immer besser zu werden.
Ja, sowas gibt es teilweise in E-Mail-Programmen, zum Beispiel in Thunderbird, recht bekannt von der Mozilla Foundation. Da kann man dann auch seinen Spam-Filter trainieren, seinen persönlichen. Und das funktioniert nach einer Zeit wohl auch recht zuverlässig, wenn man den so ein bisschen angelernt hat.
Ja, das ist, sprichst schon wieder einen Punkt an, weil du sagst, das gibt's im Mail-Client. Also eine andere Frage ist ja auch, wo man die Filterung vornimmt. Also der Mail-Client ist ja quasi das letzte Ende. Das ist ja wie der Briefkasten daheim vor der Wohnungstür, ja, dass man halt da versucht, den Filter dann zu machen. Und alles, was Spam ist, fällt unten aus dem Briefkasten raus, direkt in den Mülleimer. Vielleicht effizienter wäre, wenn man ja einen Schritt vorher die Mail quasi filtern würde und sagt, man macht das am Mail-Server, also gewissermaßen im lokalen Postamt, dass die alles, was da reinkommt, durchsuchen und diese Filterung schon mal für einen vornehmen. Aber
Da muss man die ganze ungewünschte E-Mail nicht runterladen.
Genau das, ja. Aber natürlich ist es, also das ist dann auch oft so eine Sache, gerade wenn man sich in irgendeiner Firma oder sonstigen Organisation befindet, wo das dann oft juristisch problematisch wird, wenn man sagt, wir filtern die Mail schon vorher, bevor sie die Person, die für diese bestimmt ist, eigentlich bekommt. Also das gab bei uns zumindest eine sehr, sehr große Diskussion darüber, weil die Leute halt gesagt haben, naja, es werden ab und zu doch Mails falscherweise als Spam gelöscht und so und ich will die Möglichkeit haben, das rauszufischen, das soll nicht schon vorher passieren, also die Filterung soll wirklich erst am letzten Schritt stattfinden. Was natürlich heißt, auch wenn diese Filter sehr gut funktionieren, dass die Mail trotzdem mal den ganzen Weg durchs Internet zurückgelegt haben und da irgendwie Transfer Kapazität belegen.
Ja, was ich auch kenne in dem Zusammenhang ist, dass auf einem Server, also sprich im lokalen Postamt, gefiltert wird, also dass eine E-Mail bewertet wird, wie wahrscheinlich es ist, dass das jetzt unerwünschte E-Mail ist und dass man, dass dieses Programm dann in der E-Mail diese eine Zahl einträgt und dann sagt, diese E-Mail hat jetzt einen Spam-Score von 6,25 und dann kann man sich halt zum Beispiel entscheiden, so alles, was über 3 ist, werfe ich einfach weg, weil da weiß ich ziemlich sicher, dass es mich nicht interessiert. Und dann kann ich aber selbst entscheiden, ob ich es wegwerfe oder ab welchem Level oder ob ich die alle trotzdem nochmal durchgucke. Dann wird es halt nur markiert sozusagen und nicht schon direkt weggeworfen.
Genau.
Aber wie du schon sagst, die E-Mails werden durch das komplette Internet erstmal durchgeschickt.
Ja, und da haben wir gehört, 80-90% aller E-Mails, die versendet werden, sind Spam. Also das dürfte schon eine Menge an Übertragungskapazität erstmal beanspruchen. Und die Frage ist ja, wer zahlt eigentlich dafür? Wie kommt das dafür auf? Also im Endeffekt eigentlich alle, weil dadurch, dass die Leitungen ja erstmal da sein müssen und gewartet werden müssen und entsprechend eine Menge Leitungen eigentlich nun, kannst du dich überlegen, wenn es Spam nicht gäbe, könnten wir mit viel weniger Leitungen in Infrastruktur auskommen, weil wir ganze Spam nicht leiten müssen.
Wir hatten da auch vorhin schon mal die Zahl von 2,5, was war es jetzt, Milliarden Spam pro Tag bei AOL und das war in 2003.
Ich habe hier so ein paar natürlich geschätzte, hochgerechnete globale Zahlen, wo es heißt, Stand 2007 heißt es 100 Milliarden am Tag. 100 Milliarden E-Mails, Spam-E-Mails am Tag weltweit.
Weltweit.
Muss man sich mal reinziehen.
So, und die verstopfen
muss man, alle. Muss man bitte nicht.
Ja gut, man muss natürlich andererseits sagen, das E-Mail-Protokoll ist ein relativ platzsparendes Protokoll und die meisten dieser Spam-Mails sind ziemlich kurz. Ja, das heißt, die Datenmenge, die so eine E-Mail generiert, liegt unterhalb eines Kilobytes.
Ja, das ist richtig, aber die Menge macht's halt.
Richtig. Dann
Moment, das sind, wenn ich das jetzt gerade mal sehe, ungefähr 1 Million Gigabyte Daten am Tag. Wenn ich davon ausgehe, dass eine Spam-Mail 10 Kilobyte ist. 10 Kilobyte ist nicht so groß, oder?
Ja, die meisten Mails liegen aber unter 1 Kilobyte eigentlich.
Okay. Also, kommt drauf an, manchmal noch Bilder mit drin oder so.
Dann muss ich noch durch 10 teilen. Dann haben wir nur noch 95.000 Gigabyte, also 95 Terabyte pro Tag.
Ja, also das ist immer noch eine ganze Menge.
Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger.
Aber wollte gerade sagen, manche Mails sind größer, weil sie Bilder drin haben. Das ist auch immer... Also einer von diesen Tricks, wie man versucht, diese Filter zu umgehen, ist, dass der Text nicht als Text drin ist, sondern als Bild, quasi als ein Foto von dem Text.
Genau.
Wo dann und in diese Bilder kann der Spam-Filter im Normalfall nicht reinschauen oder diesen Text da rausholen. Deswegen kann er nur sagen, naja gut, ich lasse das Bild durch oder ich block's, aber er kann da keine wirklich fundierte Meinung zu treffen.
Genau.
Also, und dieser Wettkampf, diese Filter immer wieder zu überlisten, das ist auch der Grund für die Mails, die wir vorhin schon angesprochen haben, die entweder solche mehr oder weniger Nonsens-Texte haben oder aber auch oft aus Romanen oder sowas einfach Passagen drin haben. Also es gibt ja das eigentlich sehr großartige Projekt Gutenberg, wo man sich bemüht, möglichst viele Bücher der Welt digital, online, umsonst frei zugänglich zu machen. Und da bedienen sich leider die Spammer aus diesem Vorrat an Weltliteratur inzwischen auch schon, um hier in E-Mail-Textsteine reinzuwerfen, die Filter dann durcheinander bringen, weil die denken, na gut, das ist irgendwie ein richtiger Text und kein Spam. Und dann steht dann irgendwo dann, keine Ahnung, unter Krieg und Frieden dann doch der Viagra-Link drunter oder so, Kombination.
Ja, wobei die Sache mit den Bildern in E-Mails ja noch eine ganz andere Funktion erfüllt, nämlich die Infrastruktur für den Versand von Spam zu erweitern, indem man nämlich durch ein entsprechend manipuliertes Bild dann den Trojaner mit ins System reinbringt. Ja, aber da kommen wir noch später noch dazu.
Ja.
Deswegen sollte man eigentlich seinen E-Mail-Client so konfigurieren, dass er Bilder nur über Whitelisting anzeigt. Das heißt, dass er wirklich nur bei E-Mails von bekannten Absendern die Bilder direkt mit anzeigt.
Genau.
Und ansonsten eben nicht.
Whitelist, hast du schon die nächste Technik angesprochen, wunderbar. Die Whitelist ist wahrscheinlich die effektivste und radikalste Möglichkeit, Spam loszuwerden, aber schränkt die Kommunikation auch ziemlich ein. Whitelist heißt nämlich, man hat eine Liste von Leuten oder von Adressen, die einem was schicken dürfen und alles andere wird abgelehnt. Das ist großartig, wenn man eine geschlossene Gruppe irgendwie hat, die miteinander kommuniziert.
Das ist auch ein sehr einfacher Filter, der sehr, sehr schnell und effizient funktioniert.
Ja, ja.
Der hat aber immer noch den Nachteil, dass die Spams erstmal durch das ganze Internet bis zu mir, also bis ins Postamt durchgeleitet werden und erst da verworfen werden, weil sie halt von einem ungültigen Absender kommen.
Also alles, was wir jetzt hier eigentlich besprechen, sind eigentlich alles Maßnahmen, die nur verhindern, dass wir die Mail uns persönlich nervt. Wie man das auf einer globaleren Ebene vielleicht lösen konnte, wesentlich schwerer. Schauen wir mal später, was es da für Ansätze gibt. Aber dieses Whitelisting, wie gesagt, das ist natürlich eigentlich auch sicher, da kann ja schon nichts schief gehen. Und wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, wir machen jetzt hier eine Mailingliste innerhalb der Firma oder innerhalb des Chaos Computer Club und außer denen, die auf der Liste drauf sind, darf niemand Mail verschicken, haben wir natürlich die Ruhe vor Spam, aber es würde zum Beispiel für unsere Radiosendung hier jetzt nicht funktionieren, weil wir wissen ja nicht, wer uns zuhört und wer uns eine Feedback-Mail schicken will.
Also können wir keine Whitelist aufstellen. Wir könnten die E-Mail-Adresse nicht also wir können die weitergeben, aber es kann uns keiner damit E-Mail schreiben.
Genau.
Auch keine und erwünschte. Dann
ist der Sinn von E-Mail ja ein bisschen weg.
Genau.
Also es geht nicht, wenn man eine geschlossene Gruppe hat. Ja.
Es geht auch andersrum, es gibt Blacklisting. Genau das Gegenteil. Ich schreibe halt nicht auf, wer darf, sondern wer nicht darf. Und das heißt, ich würde dann sagen, okay, der hat mir jetzt einmal eine unerwünschte Mail geschrieben und dann nehme ich den Absender nicht mehr an. Das hat allerdings keine größere Auswirkung, weil die Absender der E-Mails werden sowieso ständig geändert und zufällig erzeugt und so.
Also diese Blacklists, die auch eingesetzt werden, werden halt dann meistens auch regelmäßig geupdatet, dass man halt sagt, ah, der von dem Server aus der Ecke kam, der ist die letzten Tage viel Spam, dann setzt man den mal auf die Blacklist.
Mhm.
Das ist allerdings was auch dann oft übers Ziel hinausschießt.
Ja, aber das ist der Punkt. Blacklisting wird eigentlich überhaupt nicht mehr gegen einzelne E-Mail-Adressen eingesetzt, sondern gegen Server, die halt sehr viel Spam versenden.
Ja.
Wobei das Problem dann ist, ja, dass wenn mein E-Mail-Server einfach überhaupt gar keine E-Mails mehr von irgendeinem Server XY annimmt, ja, dann kann mir auch keiner mehr eine erwünschte Mail von dort schreiben.
Ja.
Insofern ist diese Methode nicht nur sehr radikal, sondern ich würde sagen, für die meisten auch schon übers Ziel hinausgeschossen.
Aber das zielt aber auch so ein bisschen auf Soziale an, weil wenn du einen Mail-Server betreibst für Leute, die auch sozusagen erwünschte Mails verschicken möchten, dann hast du ja ein Interesse dran, dass dieser Mail-Server auch funktioniert. Und wenn dein Mail-Server ständig im Internet auf so weltweit globale Listen gesetzt wird, weil irgendein Benutzer auf deinem Server den missbraucht, dann hast du ein Interesse dran, diesen Benutzer auszuschließen. Das kannst du als Besitzer dieses E-Mail-Servers machen. Du hast halt x Benutzer, aber, dann kannst du sagen, du darfst jetzt halt nicht mehr.
Aber dafür musst du erst mal wissen, dass dieser Benutzer sowas macht. Und
klar,
eigentlich gibt's dich ja nicht an, was und wie viel deine Kunden verschicken oder deine Leute, ja. Also
nein, das ist klar.
Also
ja, das ist wieder das andere Problem. Aber grundsätzlich wäre es halt cooler, das Problem da zu lösen, weil dann kann der den Spam gar nicht erst verschicken. Dann geht der auch nicht mehr durchs Internet.
Ja, da kommen wir später noch ein bisschen zu. Das ist eine ganz haarige Geschichte.
Ich wollte den Aspekt jetzt mal betonen.
Ja, ist eine schwierige Sache, wenn der entsprechende User gar nicht der eigentliche Versender des Spam ist, sondern ist der Trojaner, der sich auf seinem Rechner breit gemacht hat, ist, der seinen E-Mail-Account benutzt, um fröhlich durch die Gegend zu spammen.
Ja, aber dann ist der User ja vielleicht auch, also der Benutzer auch daran interessiert, das mal gesagt zu bekommen, weil er weiß es ja meistens selber gar nicht. Dann kann er vielleicht mal ein Virenprogramm anwerfen und
das ist alles richtig, aber du hast dann trotzdem einen Kollateralschaden, der erstmal ziemlich massiv ist. Also bis das Problem gelöst ist, ist dann erstmal da Sendepause, ja.
Jo.
Und was ich eigentlich noch viel nerviger finde, mir persönlich auch schon passiert ist, dass es auch durchaus mal vorkommt, dass was für Gründen auch immer ein Server irrtümlicherweise auf einer Blacklist landet oder sowas und du dann halt erstmal rausfinden musst, was ist eigentlich los, warum geht meine Mail nicht, ja.
Also
so Sachen gibt's auch.
Ja, und E-Mail ist nicht mehr so zuverlässig wie früher.
Ist bei einem Freund von mir passiert, also ein guter Freund von mir, der hatte eine Zeit lang im Ausland studiert, hatte sich dort dann eine E-Mail-Adresse zugelegt und hat die dann halt seine deutsche E-Mail-Adresse dann sowieso abgeschaltet, weil die halt völlig zugespammt worden war zwischenzeitlich. Dann hat er gesagt, die brauche ich nicht mehr. Dann hat die halt abgeschaltet und hat sich eben nur noch diese ausländische genommen. Und dem konnte ich dann zum Beispiel über einen großen deutschen Webmailer nicht mehr schreiben. Mhm. Die Mails hat er nicht bekommen.
Also das passiert vielen Leuten, wenn du dich so rumhörst.
Ja.
Fast jedem schon passiert, dass ich viele Mails selber mache. Aber es gibt, also da bin ich jetzt ein großer Fan von, zwischen Black und White den Kompromiss des Graylistings.
Mhm.
Graylisting ist das, was also, ich muss ich sagen, bin ich sehr begeistert von, wie gut das funktioniert.
Ich erkläre das vielleicht mal kurz.
Erklär das mal genau.
Blacklisting haben wir ja gerade gehört, gibt's eigentlich so zwei Varianten. Das eine ist so adressenbasiert, dass ich sage, der Absender darf nicht mehr, aber was viel effektiver ist, ist halt so eine globale Liste zu haben von Servern, die keine E-Mails versenden dürfen. Das ist besser. Bei Graylisting macht man das so, wenn ein E-Mail-Server versucht, eine E-Mail auf meinem Postamt einzuliefern, also auf meinem E-Mail-Server, dann sagt der E-Mail-Server so, ich habe hier viel zu tun, komm in 5 Minuten nochmal wieder. Und ein richtiger E-Mail-Server, der auch so richtig funktioniert, der sagt dann, alles klar, ich heb die Mail jetzt auf und in 5 Minuten oder in einer Viertelstunde komme ich einfach nochmal wieder. Und mein Postamt sagt, okay, er war vorhin schon mal da, den habe ich vorhin weggeschickt und jetzt kommt er wieder mit derselben E-Mail, dann ist das okay. Und der Trick dabei ist, dass die meisten Spam-Versender dann nicht drauf reagieren. Wenn man denen sagt, ich bin gerade beschäftigt, dann sagen ja gut, dann halt nicht.
Ja.
Und also die kommen dann halt nicht mehr wieder.
Das würde sich für die gar nicht rechnen. Irgendwie wenn man da versucht, tausende von Mails am Stück rauszuballern, wie ein Schnellfeuergewehr, sich dann auch noch irgendwie zu merken, wer sagt, kommt gleich nochmal wieder. Da sagt man, nee, gut, dann spamme ich halt tausend andere zu und dich halt nicht, ja.
Oh, genau. Aber Das ist halt immer wieder das Problem, ja. Ich meine, jede Seite rüstet auf. Mhm. Ich denke mal, wenn Greylisting richtig weit verbreitet sein wird, dann werden die Zombies lernen, die Mails halt nochmal zu verschicken.
Also
ja.
Zombies sind diejenigen, die verschicken, also Computer, die Mails verschicken,
Zombies,
üblicherweise.
Zombies sind dann die Rechner, die von einem Trojaner infiziert wurden und dann letztlich Teil eines Botnetzes werden. Und Botnetze sind eine der beliebtesten Möglichkeiten, um Spam zu versenden. Zu den Details des Botnetzes kommen wir später noch.
Können wir gerade einfügen. Passt eigentlich gerade ganz
gut. Ach so, ja gut.
Weil das ist ja die Frage, wenn man jetzt hier Black oder Gray listet, ursprünglich, wenn ein einzelner Rechner da steht, jetzt hier irgendwo bei jemandem daheim und Mail nach Mail raushaut, ist es ja sehr einfach, dass zum einen ist der sehr begrenzt in der Kapazität, wie viel er raushauen kann, und zum anderen ist es sehr einfach, ihn zu blocken, weil man weiß, aha, das ist der Kerl mit der IP-Nummer oder was auch immer.
Mit dem Computer.
Und mit dem Computer, und dann blockieren wir den einfach. Und ja, da kommen dann die Botnetze ins Spiel.
Ja, und Botnetze bedeutet letztlich ein ganzes Netz von Computern, die durch entsprechende Schadprogramme infiziert wurden. Und das ist nicht ein Virus, der sich auf meinem Rechner einnistet und einfach nur vorprogrammiert irgendwelchen Mist macht, sondern das ist ein Trojaner, der sich bei mir einnistet und dann quasi auf weitere Befehle wartet. Ja, das ist also, der kann dann dynamisch jede beliebige Funktionalität dann nachinstallieren. Ja, also ich installiere erstmal einen Trojaner, der nichts anderes macht, als darauf wartet, dass ich ihm ein weiteres Kommando gebe. Und dann kann ich dann später dann sagen, ja, ich möchte jetzt mal ein bisschen rumspammen, dann gebe ich ihm eine E-Mail-Versandfunktion oder ich möchte mal eben schnell einen Serveralarm legen und mache das über die Trojaner, dann installiere ich halt eine Denial-of-Service-Routine.
Ja, der Trick ist, dass man dann 10.000 solcher Rechner hat, die alle infiziert sind, deren Benutzer aber nichts davon wissen und merken. Und derjenige, der diesen Virus geschrieben hat oder also ausgebracht hat sozusagen, der kontrolliert jetzt 10.000 Rechner. Und wenn der jetzt sagt, alle 10.000 Rechner stellen eine Anfrage an einen bestimmten Server gleichzeitig, dann ist der Server überlastet und dann funktioniert es nicht mehr.
Genau, richtig. Deswegen halt Zombies, weil dann derjenige, der das Virus geschrieben hat und dieses Botnet kontrolliert, sagt dann, schickt alle Spam. Und 10.000 Rechner sagen, ja Meister, wir schicken jetzt Spam und gehorchen seinen Befehlen.
Genau, das ist genau der Punkt.
Und das Tragische an der Sache ist, dass diese Botnetze inzwischen ein äußerst lukratives Geschäft sind. Und damit sind halt nicht nur noch Spinner damit beschäftigt, sondern wirklich Leute, die einfach Geld verdienen wollen. Ja. Und wo Geld ist, da sind auch immer Leute, die wenig moralische Skrupel haben, das auf jede mögliche Art zu verdienen. Windsurf, der Mann dürfte dem einen oder anderen ein Begriff sein. Das ist der Erfinder des WWW.
Wie ist
er? Oder?
Nee.
War das nicht...
Nee, der war das, wie hieß denn der? Ich
hab ihn jetzt verwechselt, okay.
Jetzt falle ich aber gerade selber auf die Nase,
genau.
Wie hieß anders, aber...
Ja, auf jeden Fall, der hat gesagt, vor anderthalb Jahren, dass ein Viertel aller PCs im Internet, also aller im Internet angeschlossenen PCs, Teil eines oder mehrerer Botnetze sind. Es gibt sogar schon einen, oder es gab schon einen Bot, der einen Virenscanner nachgeladen hat, dessen Aufgabe es war, alle anderen Bots vom System zu löschen, damit er da quasi alleine wildern kann. Finde ich auch äußerst kreativ. Ja, sie haben natürlich einen entsprechend modifizierten Virenscanner geladen, der eben ihn selbst nicht belästigt hat.
Ja.
Die Möglichkeit sozusagen des Schädigens ist dort vielfältig, ja, also Spam ist dann noch wirklich somit die harmloseste Variante, das Klauen von Passwörtern, Kreditkartendaten, zum Beispiel auch einfach die E-Mail-Adressen im Rechner, ja. Mhm. E-Mail-Adressen sind Geld wert für jeden Spammer, und es gibt ja immer Leute, die sozusagen vernünftig sind und ihre private E-Mail-Adresse eben nicht publik machen, und trotzdem kriegen die irgendwann mal Spam, weil irgendeiner, dem sie mal eine E-Mail geschickt haben, der sie in ihrem Adressbuch hat, wird dann halt Opfer eines Botnetzes, und schon ist die Adresse innerhalb kürzester Zeit in der Hand von jedem Spammer weltweit.
Da kann man gar nichts für.
Ja. Da kann man nicht viel für, ja. Und eine der neueren Varianten ist Ransomware. Ja, dann lädt der Trojaner ein Kryptografieprogramm nach, Das verschlüsselt dann mal eben alle Dokumente, Bilder und sonstigen persönlichen Daten auf dem Rechner. Und dann kriegt man dann eine nette Mail von dem Botnetz-Eigner. Ja, also falls Sie Ihre Dokumente nochmal lesen wollen, ich habe da ein Programm, mit dem geht das ganz schnell und für nur $1,000 ist es Ihnen. Ja, und dann hast du die Wahl, ob du entweder deinen Rechner formatierst und deine ganzen Daten weg sind oder ob du dem halt Geld schickst. Ja, ganz aktuell ist ein Fall, die Daten sind halt mit einem 1024-Bit-Schlüssel verschlüsselt. Und
also 1024-Bit heißt, ist momentan mit der Computerkapazität der Erde eigentlich nicht zu knacken.
Ja, nicht in einer akzeptablen Zeit.
Nicht in einer akzeptablen Zeit, genau. Also alles ist zu knacken, wenn man genug Zeit hat, klar.
Aber. Genau, ja. Und das ist auch eine offensichtlich relativ lukrative Sache, wobei da zumindest im Moment noch relativ einfache Gegenmaßnahmen helfen, ja, weil dieses Programm verschlüsselt die Datei, speichert sie dann ab und die Originaldatei wird gelöscht. Das heißt, wenn man ein Programm hat, was in der Lage ist, gelöschte Dateien wieder aufzuspüren, und die Festplatte nicht gerade am Anschlag ist, dann hat man eine relativ große Chance, die Daten auf diesem Wege halt ohne Zahlung größerer Geldmengen an seltsame Leute wieder zurückzukriegen.
Ja, das weiß aber halt auch nicht jeder. Ne? Das scheint zu funktionieren auch teilweise.
Klar, genauso wie diese Denial-of-Service-Attacken ja auch eine Art von virtueller Erpressung sind. Ja, ich aktueller Fall vor 2 Jahren, kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft. Eine große Internet-Sportwettenseite, die wie viele andere auch in Gibraltar sitzt, ja, was formal zu Großbritannien gehört, aber als Steuerparadies gilt und sehr laxe Regelungen für solche Online-Casino, Glücksspiel, sonst Wettbüros und so hat. Ja, denen wurde im Prinzip eine E-Mail geschickt, zahlen Sie $50,000 oder Ihre Seite wird nicht erreichbar sein während der Weltmeisterschaft. Und man kann sich denken, gerade am Anfang einer Weltmeisterschaft wollen viele Leute wetten. Und die Drohung allein, ja, dass man das machen könnte und vielleicht das unterstützt damit, dass man einfach mal so eine kurze kleine Attacke startet, so Flash, einfach mal den Rechner mal so für ein paar Minuten abschaltet und dann sagt, ja, also das können wir dann auch ein paar Stunden durchhalten, wird dann sicherlich den ein oder anderen Unternehmer dann auch dazu bringen, dass er sagt, ich zahle lieber, anstatt dass ich dann noch viel mehr Geld verliere letztlich. Ja.
Also ich finde, das Schwierige an den Botnetzen ist ja, dass man die als Privatnutzer gar nicht so sieht. Selbst wenn man selber, also ich bin sicher, es hört der ein oder andere zu, dessen Computer selber Teil eines solchen Netzes ist.
Ja, dich meinen wir.
Ja, genau. Ja, ich habe hier ein paar Zahlen. Bruce Schneier, ein Sicherheitsexperte, hat zum Beispiel in einem Artikel geschrieben, dass der Slammer-Virus 75.000 Computer infiziert hat in 10 Minuten.
Sportlich.
Das ist sportlich. Ja. Also es ging um den Stormworm eigentlich in dem Artikel und da gibt's halt dann Schätzungen, also keiner weiß ja so genau, wie viele jetzt eigentlich...
Es gibt ja kaum eine Methodik, irgendwie das zu überprüfen.
Man kann das ja überhaupt nicht überprüfen. Aber es gibt dann so Schätzungen zwischen 1 Million und 50 Millionen infizierten Rechnern und das war jetzt nur ein Virus.
Das muss man sich überlegen, irgendwo sitzt jemand oder eine Gruppe von Leuten, die diese 1 bis 50 Millionen Fremdrechner kontrollieren können und die das dann halt weitervermieten können und naja, das ist natürlich die beste Möglichkeit, die es gibt, um Spam schnell und effektiv in die Welt zu schießen.
Ja, genau. Wobei da halt auch andere Sachen drüber laufen. Diese Botnetze werden auch verwendet für diese ganzen Scam-Phishing-Geschichten. Ja, also im Prinzip ist das quasi das Universalwerkzeug, um ziemlich viel Mist machen zu können, weil man damit letztlich anonym agieren kann. Denn die Kommunikationsstrukturen der klassischen Botnetze laufen über IRC, Internet Relay Chat.
Das wechselt gerade.
Und
in Richtung Web und so.
Genau, die klassische Variante erstmal IRC. Und selbst da, das ist ein Protokoll, was man nicht einfach mal so eben blocken kann. Ja. Das heißt, man kann da auch beliebig viele Chaträume auf beliebig vielen Servern aufmachen und dementsprechend ist die Möglichkeit, sozusagen aufzudecken, dass irgendein IRC-Channel gerade einen Botnetz steuert, die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ schwierig. Jetzt gibt es aber sozusagen die neuere Variante. Nachdem wir halt das Web 2.0 haben, haben wir jetzt das Botnetz 2.0, das sich eben nicht mehr über IRC koordiniert, sondern eben über Blogs und RSS-Feeds. Ja, das ist dann schön asymmetrisch. Mhm. Ja, also letztlich sozusagen mein Trojaner abonniert einen RSS-Feed, ja, der halt ganz normal Standard-Web-Protokoll ist, über den er dann sozusagen seine Kommandos bekommt und die sozusagen seine Antworten postet er in irgendein unbekanntes Blog, was keine Sau interessiert. Mhm. Ja, bei mehreren Milliarden Webservern im Internet hat eh keiner einen Überblick darüber, in welchem Blog was steht.
Ja, ja.
Und dementsprechend können die sich halt jetzt nochmal besser verschleiern. Und damit ist die Möglichkeit sozusagen wirklich sie effektiv, halbwegs effektiv blocken zu können, ohne dabei auch noch wesentliche Teile des Web 2.0 wegzuschneiden, ist halt nicht gegeben.
Mhm. Ja, was man machen kann, ist gar nichts. Man muss halt persönlich seinen eigenen Rechner schützen.
Ja. Also ja, das sagt man so. Also kann man eigentlich vielleicht mal das so zusammenfassen, dass den eigenen Briefkasten durchzufiltern, da gibt's sehr effiziente und sehr gute Möglichkeiten. Also die Fehlerrate, die ich habe, ist eigentlich sehr gering. Es ist wenige Spam-Mails, die durchkommen, und es passiert mir eigentlich fast nie, dass eine echte Mail aus Versehen als Spam eingestuft wurde. Mhm. Aber das irgendwie auf einer globalen Ebene zu lösen, naja. Mehr Musik von Talco. Unsere Musik hier in der Sendung ist wie jedes Mal alles freie Musik, das unter Creative Commons oder anderen freien Lizenzen steht. Das bedeutet, das ist Musik, wo es nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht ist, dass man sie sich frei und umsonst herunterlädt und mit der Musik macht, was man will. Sie weiterkopiert, sie brennt, sie wieder hochlädt, solange man kein Geld daran verdient und solange man sagt, von wem sie ist. Und das sagen wir auch erstens mal hier und zweitens im Blog zu unserer Sendung. Da findet ihr nämlich auch die Links zu den ganzen Liedern, die wir hier gespielt haben, weil es euch gefällt, was ich sehr hoffe, und ihr euch sie selbst runterladen wollt. Ja, wir waren immer noch beim Kampf gegen den Spam und bei der Frage, wie kann man das Problem auf einer bisschen größeren Ebene angehen, als in der eigenen Briefkasten. Wie kann man vielleicht das global besser in den Griff bekommen und die Menge von Spam, die versandt wird, reduzieren. Da gibt es paar verschiedene Vorschläge und Ideen, aber so wie es wirklich Funktionierendes gefunden hat, glaube ich, noch keiner.
Hm, bitte?
Also was wirklich Funktionierendes gibt es ja wohl noch nicht. Ich meine, Spam wird immer mehr.
Ja, was Spam jetzt mal wirklich effektiv eindämmt.
Ja, also ja, es gibt immer die Überlegung, mit der juristischen Keule zu kommen, aber gut, da viele von der Spam eh schon illegale Inhalte bewirbt oder also Betrug ist, wird das wohl Leute nicht abschrecken, wenn es noch weitere Gesetze gibt, die Spam verbieten.
Angst haben die Leute davor nicht. Man müsste die halt in ein Gefängnis einsperren, wo es keinen WLAN gibt.
Aber das Problem ist, man muss die Leute erstmal kriegen. Also das kann es nicht sein.
Ja gut, sie haben in den USA, haben sie zwei oder drei dieser ganz großen Spammer inzwischen mal dran gekriegt.
Ja, aber
nur, das bringt nichts, ja. Für jeden, den sie einsperren, kommt ein neuer hinterher, ja. Weil damit kann man richtig Geld verdienen und logisch, ja, dann macht's auch jemand.
Dann müsste man eigentlich das Geschäftsmodell irgendwie vermiesen.
Also es gibt ja, da gibt es ein paar Ideen, also es gibt diese Sache, was CPU-Coins wurde es mal genannt, gibt auch andere Namen dafür. Das ist von der Idee hier eigentlich ganz interessant, aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Der Gedanke ist, dass man das Mail-Protokoll irgendwie so ändert, dass jedes Mal, wenn ein Rechner eine Mail versenden will, er erst irgendeine tierisch komplizierte Berechnung durchführen muss, die den Rechner vielleicht 5 oder 10 Sekunden Rechenzeit kostet. Und der Gedanke ist halt der, dass wenn ich jetzt eine Mail hier im Privat irgendwie eine Mail schicke, ist das kein Problem. Dann, dass ich 5 Sekunden warte, bis die Mail draußen ist, merke ich gar nicht. Aber ein Rechner, der 1000 Spams in der Stunde oder der Minute verschicken soll, wird dadurch so gebremst, dass es nur noch so rauströpfelt, anstatt rauszuschießen. Aber ich glaube einfach nicht, dass das praxistauglich ist. Wie willst du denn alle dazu zwingen, nach den Regeln zu spielen und dieses Zeug zu implementieren? Also.
Ja, gut, das zielt darauf ab, dass man das E-Mail-Protokoll ein bisschen ändert, ne? Oder ein neues Kommunikationsmedium schafft, das sich genauso anfühlt, aber technisch anders funktioniert.
Ja, aber ich glaube, wenn ich das durchsetzen könnte in irgendeiner Form.
Ja, Also ich meine, also, es gibt mehrere Ansätze, dass das alte SMTP-Protokoll, also was das Protokoll, was zum Versenden von E-Mail benutzt wird, durch ein moderneres und eben missbrauchsgeschütztes System zu ersetzen. Weil ich sag mal, die klassische Variante ist so, ein SMTP-Server war immer ein offener Server, das heißt, im Prinzip konnte jeder darüber Mails verschicken.
Jeder konnte überall hin E-Mails verschicken,
genau. Und nachdem halt der Missbrauch wirklich rapide zunahm, haben die Leute dann angefangen, ihre Mail-Server zuzumachen. Viele machen das nach der Methode, du darfst erst dann E-Mails verschicken über deine E-Mail-Adresse, wenn du kurz vorher dein Postfach geleert hast, mit deiner E-Mail-Adresse, weil beim Postfach wiederum musst du dich authentifizieren. Mhm. Also damit versuchte man es sicherzustellen.
Mittlerweile gibt es aber auch Authentifizierung direkt an SMTP, also dass man einen Benutzername und ein Passwort wissen muss, damit man eine E-Mail verschicken darf.
Richtig, das hat man inzwischen hingekriegt, aber es gibt offensichtlich noch immer genügend offene SMTP-Relays, die dazu genutzt werden können, massenweise Spam zu versenden, beziehungsweise man benutzt einfach die legalen E-Mail-Adressen der Leute, deren Rechner man gekapert hat. Ja. Hm. Also ich denke mal, eine der effektivsten Methoden, um gleich alle Arten von illegalen Aktivitäten im Netz zu bekämpfen, wäre die, wenn die Leute mal ein bisschen mehr Ahnung davon hätten, wie ein Rechner funktioniert und ihre Rechner dann entsprechend etwas sicherer machen würden, ja. dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie infiziert werden, geringer wird.
Ja, du kannst ja nicht von jedem verlangen, dass er irgendwie hier große Hackerkenntnisse hat.
Also als ich Auto fahren wollte, hat man von mir verlangt, dass ich einen Führerschein mache.
Ja, aber hat nicht von dir verlangt, dass du lernst, wie man den Motor baut, dass er sicher ist.
Nee, ich habe aber gelernt, wie ich keinen Unfall baue.
Was,
mit mäßigem Erfolg, aber.
Ja, aber ich finde, der Vergleich hinkt. Das ist ein Unterschied, ob du ein Auto fährst oder ein Auto baust. Genauso wie es ein Unterschied ist, ob du eine Mail schreibst oder einen Mail-Server betreibst.
Das ist richtig.
Gut, das ist richtig.
Aber du betreibst ich bin für mein Auto ja verantwortlich. Ich muss zusehen, dass zumindest die Lichter gehen, so das, was ich kann, ja. Ich muss halt regelmäßig zum TÜV dann damit, weil ich gewisse Dinge nicht selber prüfen kann. Und bei Computern gibt's sowas halt zum Beispiel nicht. Jeder kann einen Computer kaufen, kann da mitmachen, was er will.
Mhm.
Ja. Und da könnte man zum Beispiel auch sagen, du bist dafür verantwortlich, beispielsweise einen Virenscanner einzusetzen, was jetzt nicht wirklich schwierig ist.
Ja, was aber auch nicht immer wirklich hilft.
Aber ja, besser als kein Virenscanner.
Ja, es hilft nicht immer. Natürlich, es gibt ja keinen hundertprozentigen Schutz. Ja, das ist ja die Sache. Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, aber man kann es zumindest erschweren, ja.
Hm.
Indem man zum Beispiel gewisse Einfallstore einfach zumacht, ja, indem.
Aber wenn wir das wirklich so wollen, also ich will das nicht, das würde ja bedeuten, dass irgendeine Stelle uns vorschreibt, was für eine Software auf unserem Rechner laufen muss. Wollen wir das denn?
Nein.
Siehste, also das ist
kommt drauf an, welche.
Das ist nämlich der Punkt, warum ich gegen solche Sachen so allergisch bin. Ja,
ja? Klar, sicher. Das war ja auch nur ein Vorschlag. Es gibt viele Vorschläge auf der Welt.
Ja.
Ich bin ja auch nicht dafür, dass man jetzt sagt, bestimmtes. Ich meine, du kriegst ja auch nicht vorgeschrieben, was für eine, von welchem Hersteller du deine Lampen kaufst für dein Auto. Die müssen halt quasi gewissen Anforderungen genügen, damit die überhaupt verkaufen dürfen und dann ist das okay. Ich weiß nicht, ob sich sowas für Software in irgendeiner Weise umsetzen lässt.
Also wenn wir das Autobeispiel mal nehmen, du bist auch nicht, also es kommt auch sozusagen, du musst dein Auto alle 2 Jahre durch den TÜV bringen.
Mhm.
Ja? Oder und du solltest auch im Regelfall einmal im Jahr, vielleicht auch öfter, wenn du sehr viel fährst, in die Werkstatt fahren. Du musst das nicht. Nur wenn dein Auto nicht mehr verkehrssicher ist und du dann einen Unfall baust, dann bist du richtig dran.
Und?
Ja? Und dieselbe Logik kann man eben auch auf Computer anwenden. Ja? Es ist keiner gezwungen, einen Virenscanner einzusetzen. Nur wenn im Prinzip, jemand halt eben seinen Rechner total unsicher hat und mit dem Rechner eben Schaden angerichtet wird, dann halte ich es auch nicht für völlig abwegig, wenn derjenige dann auch zumindest zu einem kleinen Teil dann auch mal in die Pflicht genommen wird.
Und was ist, wenn einfach der Virenscanner da was nichts taugt und man aufgrund dessen hat dann der Virenscanner? Also
das meine ich ja damit, wenn der Mensch nichts macht, ja, wenn er nachweisen kann, hier, ich habe immer aktuellen Virenscanner und so weiter, dann hat er alles, was er tun konnte, getan. Ja, einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Ja,
ja, aber.
Aber ich meine, es würde in vielen Fällen schon nutzen, wenn nicht jeder das Betriebssystem aus Redmond einsetzen würde.
Ja, aber du kannst den Leuten ja nicht vorschreiben, was für ein Betriebssystem sie einsetzen sollen.
Natürlich, ja, das ist wieder auch so eine Sache. Natürlich, du kannst es den Leuten nicht vorschreiben und viele Leute haben auch gar keine andere Alternative, weil die Software, die sie brauchen, eben nur für dieses eine Betriebssystem existiert. Dadurch, dass es so weit verbreitet ist, gibt es eben auch die meisten Schadprogramme eben für die diversen Windows-Versionen. Mhm. Ja. Aber es gibt Leute, die wirklich jahrelang in Windows betreiben, ohne ein einziges Update zu fahren. Ja,
ja klar gibt's das.
Und am schlimmsten, tut mir leid, wenn ich das so laut sage, am schlimmsten fand ich es immer an den Unis. Ja, ich habe jetzt 3 Unis von innen gesehen und bei allen dreien konnte man eigentlich sagen, gab es kaum einen Rechner, der nicht in irgendeiner Weise infiziert war. Das war die Katastrophe schlechthin, ja. Weil sich da keine Sau richtig drum kümmert.
Ja, okay, aber wie willst du das ändern?
Du kannst die Leute eigentlich schlecht in die Pflicht nehmen, weil Computer lassen sich ja sehr, sehr leicht manipulieren. Und man kann ja noch sagen, jemand kann nicht sein Auto irgendwie groß verändern, weil wenn er kein Mechaniker ist. Beim Computer geht das. Er muss keine Ahnung haben, er muss nur das richtige Programm installieren, das das für ihn tut. Und das ist ja, also am Computer Nachweis zu führen, dass irgendwas irgendwie ist oder nicht ist, dass er sich um irgendwas gekümmert hat oder nicht, ist halt immer unheimlich schwierig.
Ja, also das Problem, was ich halt sehe, ist, klar, mich würde es auch freuen, wenn die Computerwelt da sicherer wäre und mehr Updates und sowas gemacht würden, aber ich sehe halt keine Chance, dass irgendwie durchzusetzen.
Nee.
Weil ich einfach nicht glaube, dass es irgendeine Institution gibt oder man eine schaffen könnte, die Kompetenz hat und die das Vertrauen hätte, da irgendwas was zu tun, wie es der TÜV für Autos tut oder so. Ja, das sehe ich einfach als völlig illusorisch an und sehe ich einfach viel zu große Missbrauchsgefahr auch.
Wieso? Dafür haben wir doch das BKA. Das kommt doch demnächst eh bei uns allen zu Hause vorbei, um uns den kleinen Bundestrojaner zu installieren. Und den könnte man ja mit einer Zusatzsoftware also Zusatzfunktion ausstellen, dass er gleichzeitig alle anderen Botnetze außer ihm selbst dann eliminiert.
Ja, ich sagte gerade was von Kompetenz.
Achso. Ja. Es gab auch schon Viren, deren Aufgabe, oder ja, weiß nicht, ob man das ein Virus nennt oder Trojaner, dessen Aufgabe es war, quasi einen Virenscanner laufen zu lassen, Viren auszumerzen und ein Update zu machen, aktuelle Software einzuspielen und sich dann selbst zu vernichten. So nach dem Motto, ein gutartiger Virus, der eigentlich nur dafür sorgt, dass der Rechner gut funktioniert. Das hat sich aber auch nicht bewährt.
Nee, das ist auch, ich finde die Idee auch ziemlich wahnsinnig. Sie ist zwar lustig, aber das ist einfach, da gibt es so viele Gründe, warum das schiefgehen kann und weil man, das ist halt eben diese komplexe Computerwelt, wo du dann nie weißt, was auf irgendeinem Rechner für Programme laufen und einfach.
Du kannst auch wenn's das gut, Ding nicht mehr stoppen, wenn es einmal läuft.
Ja, ja, und auch wenn es gut gemeint ist, auf anderen Rechnern rumzupfuschen, also das ist übel. Also es ist das gibt's übrigens auch hier auf meiner Liste mit Gegenmaßnahmen. Es gibt fällt das wahrscheinlich unter den im weitesten Sinne unter den Stichpunkt Gegenattacke oder also es gibt durchaus auch Fälle, wo irgendwelche Leute dann Spammer halt selbst wiederum zugespammt haben oder selbst versuchen mit grenzlegalen oder illegalen Mitteln gegen Spam vorzugehen, ob das jetzt ein Angriff auf Spam-Server ist oder dass man halt durch die Hintertür versucht, Rechner sicherer zu machen.
Nee, es gab ja auch sogar mal den Fall, dass jemand einen Spammer eingetragen hat bei so Real-Spam, also so mit Katalogen und Werbeblättchen und die Post dann tatsächlich mit LKW-weise Papier vorbeigebracht hat und er musste halt umziehen, weil das ging nicht.
Das ist
und schön. So Zeug kannst du ja tatsächlich auch kaum abbestellen. Ne? Und dann einfach mal eben wegwerfen, so viele Mülltonnen hat kein Mensch zu Hause. Aber schöne Idee.
Gut, ich meine, letztlich natürlich sind alles nette Wunschvorstellungen, die sich halt nicht durchsetzen werden.
Mhm.
Also im Endeffekt, es wird auch weiterhin ein spannender Kampf bleiben, denke ich. Es wird immer wieder neue Methoden geben, die dafür sorgen wollen, dass wir alle ein bisschen weniger Spam bekommen und es wird immer wieder Leute geben, die neue Schwachstellen im System ausnutzen. Ja. Ist vielleicht auch interessant, das mal zu erwähnen. Ja, also Schadcode kommt nicht nur dadurch auf meinen Rechner, dass ich irgendeine ausführbare Datei öffne, die mir irgendjemand schickt, ja, also Exe oder so, sondern ein manipuliertes PDF,
ein Dokument, also
Portable Document Format, ja, Standard ist immer dieser Adobe Acrobat Reader, ein manipuliertes PDF. Manipulierte Internetseiten.
Also man kann eigentlich sagen, fast jedes Format, das es gibt für Daten, hat schon mal die Möglichkeit, böse Sachen drin zu verstecken.
Richtig, also theoretisch jede Art von Datei, die auf meinem Rechner angezeigt wird, könnte theoretisch schädlich sein. Mhm, ja? Genau. Selbst das Bild auf irgendeiner Webseite, die ich gerade aufgemacht habe. Mhm. Ja? Und das selbst dann, wenn ich eigentlich Scripting zum Beispiel deaktiviert habe.
Mhm. Ja.
Ja. Also was ich eigentlich aus dieser Frage, wie man das Problem Spam globaler angehen kann, eigentlich so als Fazit bisschen für mich so gesehen habe, ist, dass alle Maßnahmen, die wirklich helfen würden, das Problem global in den Griff zu kriegen, eigentlich die Sachen sind, die wir aus anderen Gründen gar nicht wollen. Ein anderer Gedanke ist ja, dass man sagt, gut, Spam ist ja das Problem, dass man nicht zurückverfolgen kann, wer wirklich die Mail geschickt hat. Das heißt, wenn man irgendwie für E-Mail einen globalen Authentifizierungszwang einführen wollte, dass man halt E-Mail-Adressen nur kriegt mit Personalausweis, so ungefähr, ja, dann haben wir ja auch eigentlich die E-Mail kaputt gemacht und das, was das System so großartig gemacht hat, ja.
Das ist ja genau der Punkt, wenn ich will ja E-Mails von fremden Leuten empfangen. Ich will ja E-Mails empfangen können von einem Radio-Rheinwelle-Hörer, der mir schreibt, ohne dass ich ihn kenne.
Hm?
Und ich will ja gerade nicht, dass es dann nicht funktioniert. Und andererseits will ich aber nicht, dass jeder Fremde mir schreibt. Aber wie soll mein Computer das unterscheiden?
Genau. Also das ist das ähnliche Problem hast du. Es gibt auch so Brad Templeton, das ist ein Programmierer, der sich sehr viel mit dem Spam auseinandergesetzt hat. Mhm. Der propagierte Bulk Detection oder Bulk Throttling. Der Gedanke ist halt, dass an den ISPs, den Service Providern, wenn da ein Kunde halt sehr, sehr große Mailmengen verschickt, dass man halt denen langsam etwas den Hahn zudreht aber das ist ja auch wieder das Problem, es kann ja durchaus auch eine Mailingliste sein mit tausenden von Subscribern oder irgendein legaler Grund, wo man viele Mails verschickt.
Dann müsste man die explizit ausnehmen aus der Regelung. Aber eine Sache haben wir noch, wir haben nämlich 18.53 Uhr fast, wir sind gleich durch mit unserer Sendung, aber die leere Spam-E-Mail, wir haben es noch nicht aufgelöst.
Die leere Spam-E-Mail, also die eine Theorie, die ich dazu gelesen habe, war, dass es gewissermaßen ein Test einfach von Spammern ist, um rauszufinden, ob E-Mail-Adressen wirklich existieren. Also es gibt ja diese Listen, die Spammer abgrasen, abschicken, gibt es ja oft die Möglichkeit, dass es entweder im Netz einfach gesucht wurde nach dem Ad-Zeichen und dann diese ganzen E-Mail-Adressen gesammelt, oder es wird ja einfach auf blind geschossen. Ich meine, wenn man nach GMX oder nach Yahoo oder einem anderen großen Mail-Provider geht und einfach mal alle beliebigen Vornamen und Jahreszahlen davor setzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine existierende Mail findet, ziemlich groß.
Ja.
Und es gibt ja diese E-Mail-Adresslisten, die auch gehandelt werden im Schwarzmarkt. Und dass man halt einfach nur mit einer blanken E-Mail, die möglichst wenig Platz halt verbraucht, einfach mal diese Listen durchgrast und guckt, wo überhaupt irgendwie eine Reaktion vom Mail-Server kommt, der sagt, okay, Mail angekommen oder so, um damit halt irgendwie zu testen, die ganzen nicht existierenden Adressen aus den Listen rauszuschmeißen
weil die weniger wert sind.
Weil die nichts wert sind. Genau.
Ja.
Und halt diese Adressen einfach zu bereinigen, weil sie sonst einfach so zig Millionen von Spams vergebens rausschicken.
Ist so ein bisschen Optimierung, ja.
Genau.
Also was wir hier vielleicht abschließend zusammenfassen können, wie kann man sich schützen? Erstens, 80% aller Mails werden über Botnetze verschickt. Das sagt zumindest Caspery Lab. Kann ich auch später noch linken
auf der Seite. Können wir aber persönlich wenig gegen machen.
Außer die aber man könnte halt erstmal versuchen, seinen eigenen Rechner so ein bisschen abzusichern. Vielleicht besser als bisher zumindest. Das andere ist, Spams sind häufig Werbung, nicht immer, aber oft. Und wenn das keiner kaufen würde, dann würde das auch keiner schicken, oder?
Ja, aber das ist halt dieses Problem der Zahlen, ne? Es reicht, wie gesagt, weil es nichts kostet, die E-Mails zu schicken, reicht, wenn einer von 10.000 was darauf reagiert. Weil vielleicht haben wir Glück und wir erwischen gerade den einen, der jetzt zuhört, aber naja.
Ja, aber zumindest, man muss da nicht drauf reagieren. Dasselbe gibt's auch bei seriösen Anbietern.
Zum Thema Telefonspam, ja, egal ob es Gewinnbenachrichtigung ist, dass man an einem Gewinnspiel gewonnen hat, an dem man nie teilgenommen hat, oder was auch immer, also egal ob ein Mensch am anderen Ende ist oder erstmal nur ein Tonband. In Deutschland ist das eben nicht legal. Das werden wir auch noch verlinken, ist Toms Fassung von Framstags freundlichem Folterfragebogen. Klingt sehr witzig, ist aber wirklich juristisch eine sehr gute Keule gegen all diese Leute, ja, weil das ist nämlich eine Sammlung von Fragen, die da zusammengestellt wurden, die man letztlich an die Firma, die diese unerwünschte Telefonbelästigung abgesendet hat, schicken kann. Und das Ding ist im Prinzip eine Kombination aus Auskunftsbegehren und Unterlassungsaufforderung. Ja, also Auskunftsbegehren im Sinne von, wo haben Sie meine Telefonnummer her? Woher wissen Sie, wer ich bin? Welche sonstigen Daten haben Sie von mir? Im Prinzip ganz klar, das müssen die auch übrigens beantworten. Ja, die sind verpflichtet dazu. Und das auch offen zu legen, also falls sie die Daten gekauft haben oder auch falls sie die Daten auch nochmal weiterverkauft haben. Und eben halt auch ganz klar, sie müssen diese Daten löschen, ja, das auch schriftlich bestätigen und eben alles weitere unterlassen. Ja. Wirklich die juristische Keule, die man gegen unerwünschte Telefone, übrigens auch Telefax-Werbung, falls sie kommt, machen kann. Aber wie gesagt, bei E-Mail-Spam oder Blog-Spam, also bei den meisten Internetsachen eben bringt's nichts, weil die Spammer nicht erreichbar sind.
Ja. Damit ist unsere Zeit jetzt auch leider wieder rum, obwohl wir bestimmt locker noch weiter quatschen könnten. Mhm. Die nächste Sendung gibt's in einem Monat. Das genaue Datum hat das jemand zufällig verraten? Naja.
23. Juli.
23. Juli. Das Thema wird wohl die Gesundheitskarte, die elektronische sein.
Ja.
Die wir uns mal anschauen würden. Und, ja.
Nach uns kommt die hellenische Jugend hier auf Radio Rheinwelle 92,5.
War doch richtig, oder?
Ja. Die ist sogar schon
die
da.
Die hellenische Jugend steht schon hinter uns und
die ist sauber. So also zumindest einer.
Ein Jugendlicher, genau. Ja.
Ja, wie gesagt, schaut auf unserem Blog rein, nordfunk.cccmz.de. Schickt uns eine Mail, tretet irgendwie mit uns in Kontakt, solange ihr uns nicht vollspammt. Tschüss.
Tschüss.